بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سيز على بارس من هاتسير الله زيق من هاي بمهات شكاد من قفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى ايش بلون نسيا دازت und ايش زيقنن und euer Wissen vermehren und es stärken und möge Allah سبحانه وتعالى besonders euer nützliches Wissen festigen, denn er ist derjenige, der zu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir machen heute inshallah ta'ala mit dem 25. Kapitel weiter, und zwar mit dem 14. Punkt. Dabei geht es um die Bestätigung der Eigenschaften seiner beiden Hände, subhanahu wa ta'ala, und was dazu gehört in dem darauf folgenden Unterkapitel. Und zwar, der Autor sagt, wie gewohnt lesen wir erst einmal den Text vor. Koran und Sunna bestätigen eindeutig diese Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, und die frommen Vorfahren dieser Gemeinschaft stimmen darin einmütig überein. Er subhanahu wa ta'ala sagte, بَلْ يَدَاهُمْ مَبْسُوطَتَانِ. Vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Surah 5, Surah Al-Ma'idah, Vers 64. Allah sagte auch subhanahu wa ta'ala, im Koran heißt es, قَالَ يَا إِبْلِيسِ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيْ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ. Er sagte, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig oder gehörst du etwa zu den Überheblichen? Und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, heißt es, إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلْ وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا. Die Gerechten sind bei Allah wahrlich auf Zellen aus Licht, zur rechten Hand des Allerbarmers. Mächtig und erhaben ist er. Und beide seine Hände sind rechts oder rechte Hände. Diejenigen, die gerecht sind in ihren Urteilen, mit ihren Angehörigen und mit jenen, für die sie Verantwortung tragen. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Also wir sehen hier, dass es zahlreiche Überlieferungen im Koran, auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jalla zwei Hände zugeschrieben werden. Und diese Sache gehört das zu den Sifat Ma'nawiyya oder zu den Sifat Khabariyya, zu den abstrakten oder zu den konkreten Eigenschaften? Konkret. Und sie gehört auch zu Sifat al-Dhat, das heißt die Wesenseigenschaften. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Mimbar, auf der Kanzel war er, und dann hat er gesprochen über den Tag der Auferstehung, was dann passieren wird, und da hat dabei sallallahu alaihi wasallam, wenn er geredet hat, war er richtig, also bei der Sache, und emotional natürlich, wie es auch zu diesem Thema passt. Und da hat er sallallahu alaihi wasallam unter anderem gesagt, am Tag der Auferstehung rollt, mächtig erhaben ist er Allah subhanahu wa ta'ala, am Tag der Auferstehung rollt Allah subhanahu wa ta'ala die Himmel zusammen, die Himmel, diese sieben Himmel rollt er zusammen, wie man eine Schriftrolle zusammenrollt. Am Tag der Auferstehung rollt Allah mächtig und erhaben ist er die Himmel zusammen, nimmt sie dann in seine rechte Hand und spricht, ich bin der König. Wo sind die Gewalthaber? Wo sind die Hochmütigen? Dann rollt er die Erde in seiner Linken zusammen und sagt, ich bin der König, wo sind die Gewalthaber? Wo sind die Hochmütigen? Diese Überlieferung ist in Sahih Muslim. Die frommen Vorfahren, und auch in einer Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch dabei seine Hand eingezogen und ausgestreckt, um zu zeigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala, oder dass Allah subhanahu wa ta'ala, wie heißt es, diese Himmel in seinen Händen trägt und dass er subhanahu wa ta'ala mit ihnen macht, was er will, und dass er dabei seine Finger einzieht und ausstreckt subhanahu wa ta'ala. Um all dies, um zu zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala wirkliche zwei Hände hat, auch wenn sie natürlich nicht den Händen der Menschen gleichen. Die frommen Vorfahren aber bestätigten allesamt, dass Allah zwei Hände besitzt, ohne Tahrif, ohne Ta'til, ohne Takyif und ohne Tamthil. Es handelt sich dabei um zwei tatsächliche Hände. Er, subhanahu wa ta'ala, erwähnt die Eigenschaft der Hand sowohl in der Einzahl als auch im Dual als auch in der Mehrzahl. Also das ist jetzt der Einstieg in dieses Thema, weil es geht darum, wir glauben daran, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände hat, weil Allah davon im Koran gesprochen hat und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der authentischen Sunna, die wir gerade eben gesehen haben. Die Frage ist, an welche Anzahl glauben wir? Was ist die Anzahl der Vollkommenheit in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Wir glauben zwei, weil Allah davon deutlich gesprochen hat. Aber es gibt Leute, die Mu'awwila, das heißt diejenigen, die Deutungen vornehmen, diejenigen, die nicht wortwörtlich glauben an das, was Allah im Koran darüber gesagt hat. Sie sagen, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände zugeschrieben werden? Jetzt nicht wegen der Thematik an sich. Die Thematik an sich haben wir schon geklärt. Aber sie sagen, wenn es zwei sind, wieso sind es nicht eine Hand? Weil Allah hat auch im Koran an mehr als einer Stelle den Singular erwähnt. Und er hat auch subhanahu wa ta'ala im Koran den Plural erwähnt. Ihr wisst, im Arabischen gibt es Singular für eins. Dann gibt es Dual für zwei und Plural für mehr als zwei. Wobei man dann auch unterscheiden muss. Aber das ist so die Grundeinteilung. Und im Koran kommt alle drei Sachen vor. Und dann sagen sie, oh ihr Ahle Sunnah, warum benutzt ihr die Zahl zwei und nicht drei und nicht eins? Weil Allah sagte in Surat Al-Mulk, die ihr wahrscheinlich alle auswendig kennt, Tabaraka alladhi biyadihi al-Mulk, gesegnet sei derjenige, oder gesegnet ist derjenige, in dessen Hand die Herrschaft ist. Und hier ist sozusagen in der ersten Ayah von Surat Al-Mulk, Surah 67, die Einzahl erwähnt worden. In der anderen Surah, wie wir gerade eben vorgelesen haben, Surat Al-Ma'ida, ist die Dualform erwähnt worden. Bal yadahu mabsutatan, vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. Yani, warum Ahle Sunnah, warum ausgerechnet benutzt ihr dann die Dualform, wenn auch in Surat Yasin, Surat 36, Vers 71, und auf der letzten Seite von Surat Yasin, kommt vor, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. أَيْدِي ist der Plural von Yad und bedeutet eine Zahl in der Regel mehr als zwei. Auf Deutsch übersetzt, sehen Sie denn nicht, dass wir Ihnen unter dem, was unsere Hände gemacht haben, Vieh erschaffen haben, über das Sie verfügen? Unsere Hände ist hier nicht in der Dualform, sondern in der Pluralform. Und die Antwort, wie folgt. Ich möchte sie kurz voraussagen, damit wir einfach den Text einfacher verstehen können. Erstens, wenn die Dualform erwähnt wird, dann sind es eindeutig zwei, richtig? Also wenn jemand sagt zwei, dann meint er eindeutig zwei, dann wird er nicht die Dualform verwenden. Das heißt, diese Aussage ist eindeutig. Wenn jemand die Singularform verwendet, widerspricht sie nicht der Dualform. Das heißt, wenn Allah sagt, in seiner Hand ist die Herrschaft von Himmel und Erde, dann ist das kein Widerspruch dazu, dass er eine zweite Hand hat, richtig? Wenn du sagst, sogar der Mensch, wenn du sagst, ich halte in meiner Hand einen Stift, heißt es, du hast nur eine Hand? Nein. Also deswegen ist es kein Widerspruch, Singular und Dualform. Es sei denn, es hieße, Allah hat nur eine Hand und den anderen heißt es zwei. Dann wäre es ein Widerspruch. Aber so steht es ja nicht im Koran. Im Koran steht die Dualform, also sind es auf jeden Fall zwei, müssen es sein, sonst wird die Dualform ja falsch. Und in der Singularform heißt es ja nicht, dass es nur eine ist, sondern es heißt die Hand Allahs. Die dritte Sache ist, das vielleicht kompliziertere zu verstehen, ist die Pluralform, die Aydi. Aber auch dafür gibt es eine sehr einfache Antwort darauf. Und liebe Geschwister, das Tolle ist natürlich bei der Aqidah von Ahl al-Sunnah al-Jama'ah, wir werden niemals ein Problem haben mit solchen Themen. Warum? Weil die Ahl al-Sunnah, wie wir öfter schon gesagt haben, sie entnimmt ihre Aqidah doch aus dem Text. Das heißt, der Sunnit guckt sich erstmal an, was steht im Koran, dann glaubt er. Also kann nicht im Nachhinein jemand kommen und ihn überraschen und ihm sagen, Subhanallah, im Koran steht aber das und in der Sunna steht aber was. Das kann nicht passieren. Das kann nur passieren, wenn du eine Vorstellung hast von Gott vorher und sie dann versuchst, dem Koran überzustülpsen. Dann natürlich kann das passieren, dass man dann kommt und sagt, du hast aber die Ayah vergessen, du hast diese Ayah nicht berücksichtigt. Im Koran steht aber das und das geschrieben. Das kann nicht passieren, weil wir gucken erstmal, was steht im Koran? Aha, da steht Singular, da steht Dual, da steht Plural. Wir vereinen die Ayat miteinander, weil die kommen alle vom gleichen Sprecher, also können sie sich nicht widersprechen. Und dann glauben wir. Jetzt kann jeder kommen, egal welche Ayat er benutzt, welche drei, wir haben die schon miteinander vereint. Das ist das Tolle an der Aqida der Ahle Sunnah al-Jama'a. طيب. Die Erwähnung der Hand als Singular, sagt der Autor, umfasst alles, was hinsichtlich der Hand Allahs bestätigt ist und widerspricht nicht dem Dual. Die Verwendung, das haben wir ja gerade erklärt, warum. Dass der Singular dem Dual nicht widerspricht. Die Verwendung der Mehrzahl aber dient der Verherrlichung, nicht zum Ausdruck einer Vielzahl. Und eine solche ist drei oder mehr. Was heißt das? Im Arabischen, als auch im Deutschen, als auch im Französischen, benutzt man die Pluralzahl, benutzt man den Plural zur Verherrlichung. Im Arabischen sagt man, aber das kommt im Koran an vielen Stellen vor, dass Allah nicht von sich spricht, indem er sagt ich, sondern er spricht von wir. Er ist immer noch einer. Und auch wenn man jemandem Respekt erweisen möchte im Arabischen, zum Beispiel du möchtest sagen, möge Allah dich belohnen, dann sagst du normalerweise, Jazakallahu khairan. Aber wenn du ihn mehr respektierst, benutzt den Plural. Du sagst, Jazakumullahu khairan. Er ist aber immer noch einer, obwohl sie Pluralform ist. Im Deutschen ist das gleich. Im Deutschen sagst du, hast du, und wenn du ihn respektierst, sagst du, haben sie. Das ist ein Plural. Auch wenn es seltsamerweise die dritte Plural, der dritte Plural ist. Im Französischen, was sagst du? Also zum Beispiel, sprichst du Deutsch? Wie sagst du? Tu parles allemand, zum Beispiel. Aber wenn du sagst, sprechen Sie Deutsch, was sagst du? Parlez-vous allemand, richtig? Das heißt also, du benutzt den Plural, vous, ist für die, die kein Französisch kennen unter euch, ist eigentlich ihr. Und das hat man im Deutschen auch früher verwendet. Und im Deutschen benutzt man es immer noch, vor Gericht. Man sagt zum Richter, wie sagt man? Euer Ehren, richtig? Man sagt nicht, deine Ehre oder ihre Ehre. Nee, man sagt euer Ehren. Ja, das ist immer noch diese zweite Person Plural, die man verwendet. Das heißt also, diese Tatsache gibt es in vielleicht in vielen Sprachen, Allahu a'lam, ich kenne ja nicht alle Sprachen, aber im Arabischen ist es genauso. Das heißt also, wenn Allah die Pluralform für sich verwendet, die Pluralform. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ. Was heißt das? Als wir zu den Engeln sagten. Heißt das wir? Heißt das ich? Ja, gemeint ist ich, als ich zu den Engeln sagte. Manchmal verwendet Allah auch das Wort ich. Und deswegen, der Plural wird dafür verwendet. Und wenn der Plural dafür verwendet wird, dann ist er also kein Beweis, dass es mehr als zwei sind. Also vereinfacht ausgedrückt, die Pluralform im Arabischen kann verwendet werden, erstens, um eine Zahl ab drei auszudrücken, zweitens, um eine Verherrlichung zum Ausdruck zu bringen. Wenn du diese beiden Fälle hast und du sagst, Allahu A'lam, welcher von beiden ist jetzt denn gemeint? Ja, was machst du mit einer Ayah, die mehrdeutig ist? Wenn du eine andere Ayah hast, die eindeutig ist, nämlich die Dualform ist eindeutig. Wenn jemand dir sagt zwei, dann sind es auf jeden Fall zwei. Dann verstehst du die mehrdeutige Ayah im Lichte der eindeutigen und das war's. Und dann kommt noch eine Sache hinzu auch noch. Wir haben eigentlich einen dritten Fall, der die Sache noch mehr vereinfacht. Die Frage ist, der Plural im Arabischen, was ist die kleinste Zahl, die ein Plural darstellen kann? Das ist eine Diskussion unter den Sprachwissenschaften der arabischen Sprachen. Also die Sprachwissenschaft der arabischen Sprache, sie sind unterschiedlicher Meinung, was der kleinste Plural ist. Manche sagen drei, manche sagen zwei. Naja, wenn es zwei sind, dann haben wir überhaupt gar kein Problem. Dann widerspricht ja die Pluralform der Dualform überhaupt nicht, weil dann ist ja das Gleiche. Dann haben wir eine Übereinstimmung in der Zahl 2. Und erst ab der Zahl 3 müsste man den Plural von jetzt verwenden, nämlich Aidi. Wie dem auch sei. Das heißt also, noch einmal zusammengefasst, das Wort Aidi bedeutet Hände. Nach einer Ansicht ist es mindestens zwei, dann stimmt es überein mit der Dualform. Nach der zweiten Ansicht ist es eine Verherrlichung. Das heißt, die Zahl ist gar nicht gemeint. Also sagt dieser Ausdruck über die Zahl gar nichts aus. Also bleiben wir bei der Dualform. Und eine dritte Möglichkeit wäre zu sagen, mit Aidi sind drei gemeint, aber dann widerspricht es zahlreichen Texten. Deswegen sagen wir, wenn wir eine mehrdeutige Aya uns nicht sicher sind, wie wir sie zu verstehen haben, dann verstehen wir sie so, wie sie unter den eindeutigen Ayat zu verstehen ist. Und so einfach ist die Angelegenheit. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala sagte sinngemäß, unter den Eigenschaften Allahs gibt es solche, die wir bei uns als Körperteile bezeichnen. So ist das Gesicht für uns, Menschen yani, ein Körperteil. Oder auch die Hand und der Fuß. Diese Eigenschaften Allahs beruhen einzig auf der Mitteilung über sie. Und der Verstand alleine könnte sie nicht erfassen. Ihr könnt euch noch daran erinnern, als wir gesprochen haben über die abstrakten und die konkreten Eigenschaften. Wir haben gesagt, bei den konkreten Eigenschaften wie Hand, Fuß, Augen, über solche Eigenschaften, da, auf die kann man nicht kommen, wenn man logisch nachdenkt. Das geht nicht. Aber bei den abstrakten Eigenschaften, auf manche von ihnen, kann man sehr wohl kommen. Wie zum Beispiel, wie wir gesagt haben, die Tatsache zum Beispiel, dass Allah ein Wissen hat. Denn wie soll man was erschaffen, ohne Wissen zu haben? Dass Allah Macht hat, die Fähigkeit hat, etwas zu erschaffen. Dass Allah hören und sehen kann. Denn derjenige, der betet, er wird von Allah erhört. Also muss Allah ihn gehört haben. Und so weiter und so fort. Das heißt also, auf manche dieser abstrakten Eigenschaften kann man mit dem gesunden Menschenverstand kommen, aber auf die konkreten eben nicht. Sheikh Ham sagt, hätte darum Allah uns davon nicht berichtet, besessen wir kein Wissen darüber. Und selbst nach der Mitteilung darüber handelt es sich nicht um abstrakte Eigenschaften, deren Sinn allein durch den Verstand erfasst werden könnte, sondern um Eigenschaften, deren jeweilige Entsprechung als Körperteil bezeichnet wird. Der Glaube gilt somit dem tatsächlichen Gesicht und der tatsächlichen Hand, was Allah überlassen wird. Das ist das Wie dieser Bedeutung. Also er will dir einen Grundsatz beibringen. Übrigens am Ende des Buches werden wir inshallah ta'ala die wichtigsten Grundsätze und Regeln zusammenfassen. Aber hier können wir einen ableiten, einen Grundsatz. Er lautet, das was du über, oder die Art und Weise, wie du an die abstrakten Eigenschaften wie Wissen, Barmherzigkeit, Macht, an diese Eigenschaften glaubst, genauso sollst du auch an die konkreten Eigenschaften glauben. Und es gibt keinen Unterschied im Glauben an die einen und die anderen. Allah subhanahu wa ta'ala, und was jetzt im Folgenden kommt, liebe Geschwister, ist sehr wichtig, obwohl wir das natürlich eigentlich schon jetzt durch diese Einführung bewiesen haben. Aber jetzt kommt ein Punkt ins Spiel, den wir im Hintergrund, im Hinterkopf behalten sollten. Und zwar, die Hand im Arabischen hat mehr als eine Bedeutung. Dem widersprechen wir nicht. Die offensichtliche Bedeutung ist diese Hand, das Körperteil, was wir normalerweise verstehen. Das ist, was man unter Hand im Arabischen normalerweise versteht. Aber in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala reden wir nicht von Teilen, sondern von Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, wir reden nur in dem Rahmen, wie er uns mitgeteilt hat. Dass es aber tatsächlich um eine Hand geht und nicht etwa um die Macht Allahs und die Gunsterweisung Allahs oder was ähnliches, das zeigen jetzt viele Eigenschaften dieser Hand selbst. Okay, was versteht man unter einer Hand? Unter einer Hand versteht man etwas, womit man gibt und nimmt. Unter einer Hand versteht man etwas, womit man greift und zupackt. Unter einer Hand versteht man etwas, das Finger besitzt. Und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir im Koran und der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach. Wenn diese Eigenschaften auf diese Hand Allahs subhanahu wa ta'ala zutreffen, dann ist eindeutig das mit der Hand gemeint und nicht etwa die Barmherzigkeit Allahs oder die Gunsterweisung Allahs oder die Hilfe Allahs oder ähnliches. Gucken wir an. In Surah 5, Ayah 64, Surah Al-Ma'idah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, بَلْ يَدَاهُمَ بَسُوطَتَانِ. Vielmehr sind seine beiden Hände weit ausgestreckt. In dieser Ayah befinden sich mindestens zwei, nicht sogar drei Beweise, dass damit die Hand, eine wirkliche Hand gemeint ist und nicht etwas im übertragenen Sinne. Wer kann mir dabei behilflich sein? Ich behaupte, es sind drei Beweise davon. Du meinst den Dual. Richtig. Einmal der Dual selbst. Die Tatsache, dass von zwei die Rede ist. Denn das gibt es in der arabischen Sprache nicht, dass jemand sagt, Allah hat zwei Gunsterweisungen. Seine Gunsterweisungen sind nicht zählbar. Wenn überhaupt, ja? Sind nicht zählbar. Nummer eins. Nummer zwei? Dass sie ausgestreckt sind, ausgebreitet sind, barakallahu fiik. Was willst du mit einer ausgebreiteten Ni'ma? Das macht keinen Sinn. Okay? Das sagt man nicht, sprachlich auch, das ist falsch. Dritter Beweis, der einfachste und deutlichste. Da steht Yed und die offensichtliche Bedeutung von Yed ist das, was man unter Yed versteht und nicht etwa etwas anderes. So, das sind drei Beweise. Wenn jemand was anderes sagt, muss er all diese drei Beweise widerlegen. Tayyib. Gucken wir die folgende Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Und deswegen, als ich einmal mich unterhalten habe mit jemandem, der der aschhaidischen Aqidah angehört, habe ich genau das gemacht. Ich habe verschiedene Beweise verwendet. Ich habe gesagt, es könnte ja sein, dass tatsächlich mit der Hand die Ni'ma Allahs gemeint ist. Könnte ja sehr richtig sein. Dann habe ich ihm gesagt, aber schauen wir mal nach, wie Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Hand beschrieben haben. Und dann gucken wir, ob das stimmt. Und alle Textbeweise sprechen dafür, dass es eben nicht der Fall ist. Und es geht hier um eine wirkliche Hand, auch wenn wir nicht die Art und Weise kennen. Deswegen sagen wir unserem Gegenüber, sagen wir, du hast Angst davor, Allah mit Geschöpfen gleichzusetzen, mach dir keine Sorgen, auch wir glauben nicht daran, dass die Hand Allahs ist wie die von den Geschöpfen. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Yadullahi mal'a, la taghiduha nafaqah, sahha'ul layla wal nahar. Die Hand Allahs ist voll. Das Ausgeben kann ihren Inhalt nicht verringern. Sie gibt reichlich bei Tag und bei Nacht. Also die Hand Allahs ist voll, gefüllt mit den Gaben, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du von Ni'ma sprichst, die Ni'ma, das ist, Allahs Hand ist voller Ni'ma, die er anderen Leuten gibt. Ja? Also kann nicht sein, die Ni'ma gibt eine Ni'ma. Macht keinen Sinn. Okay? Voll und das Ausgeben, sie gibt aus, sie gibt. Da haben wir gesagt, eine Eigenschaft der Hand. Kann ihren Hand, sie gibt reichlich bei Tag und bei Nacht. Diese Überlieferung ist in Sahih al-Bukhari. Weil hier wichtig auch, wir stützen uns hier auf authentische Überlieferung. Entweder aus dem Koran, sowieso authentisch, logisch. Oder aus Bukhari und Muslim. Oder Hadithe, die, wenn es einen Hadith gibt, der umstritten ist, dann in der Regel, ich gebe mein Bestes, um darauf hinzuweisen. Ja? Wie heißt es? Wie zum Beispiel der erste Hadith, den wir heute erwähnt haben, darüber werden wir noch reden. Der ist nicht ganz astrein. Zumindest ein Teil dieses Hadithes ist nicht ganz astrein. Aber das werden wir inshallah ta'ala reden, wenn die Zeit ausreicht. Guck mal, Allah sagt im Quran al-Karim, weil das ist wichtig, du musst deinem Gegenüber sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, wie auch immer, wir sind uns jetzt uneinig. Du sagst, mit der Hand ist die Ni'ma gemeint. Ich sage, mit der Hand ist eine wirkliche Hand gemeint. Was machen wir, wenn wir verschiedene Meinungen haben? Pass auf mal. Allah sagt, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Also wenn ihr euch über eine Sache streitet, dann bringt sie vor Allah und seinen Gesandten. Also gucken wir nach, was steht. Im Koran finden wir eine Ayah, und zwar in Surah 39, Surah Zumar, Ayah 76. Auf Arabisch. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ Und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein wird. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Also, wie der Prophet nachher sehen werden, ausgelegt hat, die Himmel werden in seiner rechten Hand sein und die Erde in seiner anderen Hand sein. Allah ebenso verhält es sich hinsichtlich der Eigenschaften der beiden Augen, des Gesichtes und anderer Eigenschaften, über die wir inshallah ta'ala noch zu sprechen kommen. Aber was für das eine gilt, gilt auch für das andere. Tayyib. Dass die beiden Hände Allah subhanahu wa ta'ala nicht so sind wie die Hände der Geschöpfe, das ist das Gegenstand des 15. Unterkapitels, ist, weil Allah sagte, wie immer noch, in Surah 42, Vers 11, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Nichts ist ihm gleich. Und das wenden wir an auf alle Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat. طيب. Guckt mal an diese, jetzt kommen wir zum 16. Unterkapitel, das ist die Verherrlichung Allahs durch die Erwähnung seiner beiden Hände. Das heißt also, wer an Allah wirklich glaubt, glaubt auch an seine beiden Hände. Und wer an Allah glaubt, subhanahu wa ta'ala, lobt ihn sogar dadurch, dass er zwei Hände hat. Weil das gehört zur Vollkommenheit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Und zwar berichtet uns der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in zahlreichen Hadithen darüber. Und zwar, Allah, azza wa jal, selbst wird, nachdem die Paradiesbewohner ins Paradies eingegangen sind, wird er sie rufen und zu ihnen sagen, Ya Ahl al-Jannah, O Paradiesbewohner. Und sie werden antworten, da sind wir, O Herr. Labbayka Rabbana, dir zur Verfügung und zu deiner Wohlgefälligkeit. Labbayka Rabbana wa sa'dayk, wal khayru fi yadayk. Alles Gute ist in deinen beiden Händen. Ebenso wird Allah subhanahu wa ta'ala Adam am Tag der Auferstehung rufen und Adam wird antworten, Labbayka wa sa'dayk wal khayru fi yadayk. Hier bin ich, zu deiner Wohlgefälligkeit, alles Gute ist in deinen beiden Händen. Beide Überlieferungen, die ich gerade gelesen habe, bei Bukhari und bei Muslim. Also ihr merkt auch, derjenige, subhanallah, der nicht an diese beiden Hände glaubt, der wird so viele Texte uminterpretieren müssen, das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Es kann doch nicht sein, dass Allah subhanahu von uns verlangt hat, an den Koran zu glauben und an die Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, was er uns berichtet hat. Und dann jedes Mal, wenn etwas vorkommt in diese Richtung, sollen wir es uns anders denken? Also dann sagt mir doch gleich, wie ich dran glauben soll. Auch der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte einmal in einem Bittgebet, لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ Hier bin ich zu deiner Wohlgefälligkeit. Alles Gute ist in deinen beiden Händen. Im 17. Kapitel, der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, erwähnt natürlich, wie wir gesagt haben, dass er die beiden Hände weit ausgestreckt hat. Aber auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer weiteren Überlieferung, إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالْلَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا Wahrlich, Allah, mächtig und erhaben ist, er streckt seine Hand bei Nacht weit aus. Hier ist im Singular. Ja? Streckt seine Hand bei Nacht weit aus, damit der am Tag eine Sünde begangen hat, bereuen kann. Und er streckt seine Hand bei Tag weit aus, damit der bei Nacht eine Sünde begangen hat, bereuen kann. Subhanahu wa ta'ala. 18. Der Prophet, Entschuldigung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist eine weitere Eigenschaft, hat uns beschrieben, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch diese beiden Hände geschrieben hat. Ja, subhanallah. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي. Und eine Überlieferung, إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als Allah die Geschöpfe schuf, schrieb er in sein Buch, dass sich bei ihm über seinem Thron befindet. Meine Barmherzigkeit besiegte meinen Zorn. Und der andere Überlieferung heißt es, meine Barmherzigkeit übertrifft meinen Zorn. Ibn Majah überliefert über Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي. Bevor euer Herr die Schöpfung hervorbrachte, schrieb er selbst mit seiner Hand, meine Barmherzigkeit übertrifft meinen Zorn. 19. Allah sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam besser gesagt, beschreibt die Hand Allah subhanahu wa ta'ala als diejenige, die den Garten Edens mit seinen selbst gepflanzt hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich lese direkt auf Deutsch vor, weil der Hadith ein bisschen länger ist. Musa fragte seinen Herrn, wer wird von den Leuten des Paradieses den geringsten Rang einnehmen? Den geringsten, und Allah subhanahu wa ta'ala den höchsten gehören lassen. Er antwortete, es wird ein Mann sein, der kommt, nachdem die Leute des Paradieses in das Paradies eingelassen wurden, und es wird zu ihm gesagt werden, tritt ein in das Paradies. Er wird sagen, wie, Herr, wo die Menschen doch bereits ihre Plätze eingenommen und ihren Anteil erhalten haben. Da wird zu ihm gesagt werden, wärest du damit zufrieden, wenn du ein Königreich besäßest, wie es die Könige der Welt besaßen? Er wird antworten, ich wäre zufrieden, o Herr. So, dann wird er sagen, du bekommst es und noch einmal so viel und noch einmal so viel und noch einmal so viel und noch einmal so viel. Beim fünften Mal wird er rufen, ich bin zufrieden, o Herr. Dieser wird sagen, das ist für dich und 10-mal so viel. Allahu Akbar. Also wenn wir das mal rechnen, 10-mal 50. Für dich ist das bestimmt, was deine Seele begehrt und was dein Auge erfreut. Er wird sagen, ich bin zufrieden, o Herr, als würde er sagen, es reicht. Lass mich nur rein. Und Moses fragte weiter, wer wird von ihnen den höchsten Rang einnehmen? Er sagte, es sind jene, die ich erwählte und deren Ehre ich mit meiner Hand pflanzte. Ich habe ein Siegel darauf gesetzt und kein Auge hat es je gesehen, kein Ohr je davon gehört und keinem Menschen kam es je in den Sinn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiter, die Bestätigung dessen ist im Buche Allahs azza wa jal, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Surat As-Sajda, Surat 32, Vers 17. Keine Seele weiß, welche Freuden im Verborgenen für sie bereitgehalten werden, als Lohn für das, was sie zu tun pflegten. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat im Paradiesgarten mit seiner eigenen Hand gepflanzt. 20. Allah berichtet uns über die Gewaltigkeit seiner beiden Hände. In der Ayah 39, Surah 39, Ayah 67, wie wir schon vorhin gelesen haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sinngemäß, sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt, wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. gepriesen sei er, erhaben ist er über das, was sie ihm beigesinnt. Abu Huraira berichtet uns über den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und ihr seht, subhanallah, liebe Geschwister, während wir einen Hadith lesen und noch einen Hadith lesen und eine Ayah lesen und noch eine Ayah lesen, die Ahle Sunnah al-Jama'ah, sie entnehmen ihre Aqid direkt aus diesen Texten und glauben daran, weil der Prophet es uns so gesagt hat und weil Allah es uns so gesagt hat. Und die anderen Leute, Gott helfe euch, wenn ihr Bücher von ihnen lesen wollt, um zu verstehen, was ihr damit sagt. Das ist teilweise katastrophal. Teilweise widersprechen sie sich. Also ich habe zum Beispiel eine Erläuterung gelesen, als wo es heißt, dass der Prophet von den beiden Händen Allahs gesprochen hat. Und der Erläuterer, der war, weiß es von der Aqida her, kein von Ahle Sunnah al-Jama'ah. Und dann hat er das ein Problem natürlich, weil zwei Hände, was soll er damit machen jetzt? Und er glaubt, dass mit der Hand die Ni'ma gemeint ist. Und dann sagt er tatsächlich, dass hier die zwei Hände deswegen erwähnt werden, um dem Menschen etwas näher zu bringen, um etwas deutlicher zu machen, etwas klarer zu machen. Also, Subhanallah, du kommst jetzt, du bist derjenige, der sagt, man darf nicht Hände sagen, damit man keinen Vergleich hat. Ja? Und jetzt sagst du mir, es werden aber zwei Hände verwendet, um dem Menschen irgendetwas deutlicher zu machen. Wenn das kein Widerspruch ist, dann weiß ich nicht weiter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. Allah hält die Erde in seiner Hand, faltet die Himmel in seiner Rechten zusammen und spricht: Ich bin der König, wo sind die Könige der Erde? Und die andere Überlieferung von Sahih Muslim haben wir vorhin schon erwähnt. Und jetzt gehen wir darüber ein bisschen näher ein. Im 21. Punkt. Und zwar heißt es, beide seine Hände sind rechte Hände. In Sahih Muslim heißt es, ich lese die Überlieferung ganz vor, am Tag der Auferstehung rollt Allah, mächtig und erhaben ist er, die Himmel zusammen, nimmt sie dann in seine rechte Hand und spricht: Ich bin der König, wo sind die Tyrannen? Wo sind die Hochmütigen? Dann, das ist der entscheidende Satz, dann rollt er die Erden, weil Allah hat sieben Erden erschaffen, genau wie wir sieben Himmel erschaffen haben. Dann rollt er die Erden in seiner Linken zusammen und spricht: Ich bin der König, wo sind die Tyrannen, wo sind die Hochmütigen? Und die Frage ist jetzt, wenn wir an die zwei Hände Allahs glauben, gibt es hier eine rechte und eine linke Hand oder gibt es zwei rechte Hände? Und das ist die Frage, die versuchen wir zu beantworten. Gemäß dieser Überlieferung, die wir gerade eben vorgelesen haben, handelt es sich um eine rechte Hand und eine linke Hand. Denn es heißt, ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ بِشِمَالِهِ. Schimal ist links. Dann rollt er die Erden in seiner linken zusammen. Das Problem allerdings ist, ich lese kurz etwas Hadith-Technisches vor, was der Autor gesagt hat. Und zwar Al-Imam Al-Bayhaqi. Imam Bayhaqi ist einer der Hadith-Gelehrten. Sagte diesbezüglich, dass diese Überlieferung, was die Überliefererkette betrifft, schwach sei. Die Erwähnung der Linken wird einzig von Umar ibn Hamza nach einer Überlieferung von Salim angeführt. Nafi' und Ubaidullah ibn Miqsam überliefern diesen Hadith von Ibn Umar ohne die Erwähnung der Linken. Also, das Problem ist Vers hier, in den meisten Überlieferungen ist die Rede von zwei Händen und in wenigen Überlieferungen, ich habe zwei gefunden, ist die Erwähnung einer linken Hand erwähnt. Und dann haben wir eine dritte Form von Überlieferung, dass zwei Rechte erwähnt werden. Und dann haben wir eine vierte Überlieferung, wo es heißt, die andere Hand. Okay? Das heißt, dass es zwei sind, darüber stimmen alle Texte miteinander überein. Dass Allah eine rechte Hand hat, darüber stimmen auch alle überein. Die Frage ist, dürfen wir die andere als linke bezeichnen? aufgrund dieser Belieferung, die umstritten ist? Oder sollen wir die andere einfach als die andere Hand bezeichnen, wie es authentisch überliefert worden ist? In Sunan Abi Dawud zum Beispiel. Oder sollen wir von zwei rechten Händen sprechen? Und wie sollen wir das verstehen? Ich meine, so oder so im Endeffekt, wenn wir etwas authentisch überliefert bekommen haben, glauben wir daran, wie es ist, ohne nach dem Wie zu fragen. Das heißt, wir haben kein Problem damit. Die Frage ist nur, was sollen wir glauben? Was sollen wir letztendlich über Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich glauben? Manche Gelehrte waren der Ansicht, dass diese Überlieferung unauthentisch ist. Das heißt also, sie sagen, die Erwähnung der linken Hand ist nicht authentisch. Und sie haben das begründet mit dem, was Imam Baihaqi gerade eben gesagt hat, was sicherlich eine starke Begründung ist. Und man darf sich nicht in die Irre leiten lassen. Es stimmt zwar, dass dieser Hadith im Sahih Muslim überliefert worden ist, aber es ist ein Unterschied, ob Imam, das ist eine hadith-technische Angelegenheit, es ist ein Unterschied, ob Imam Muslim, rahimahullah ta'ala, diesen Hadith erwähnt, weil er ihn als Argument an sich benutzt, oder weil er ihn erwähnt, um andere Überlieferungen zu stärken und es ihm gar nicht um dieses Wort linke Hand ging, sondern er wollte damit was anderes zeigen. Und deswegen haben manche Gelehrte gesagt, dieses Wort, er nimmt ihn mit einer linken Hand, muss eigentlich richtigerweise heißen, mit seiner anderen Hand. Und deswegen ist die Überlieferung an sich nicht falsch, sondern nur dieses eine Wort aus dem Hadith ist falsch. Das ist der Hadith authentisch. Aber nur dieses eine Wort muss ausgetauscht werden durch die andere Hand. Das ist die Ansicht mancher Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen barmherzig sein. Was für mich von vornherein erstmal wichtig ist, festzustellen, ist, dass es keine Angelegenheit, in der die Gelehrten sich einig sind, sondern dass es eine Angelegenheit, über die die Gelehrten unterschiedlicher Meinung sind. Und daraus ziehen wir einen sehr wertvollen Nutzen, dass es auch in bestimmten, nicht wesentlichen Aqida-Themen sehr wohl Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten geben kann und darf und gibt auch tatsächlich. Deswegen, manche Gelehrte haben gesagt, sie haben von zwei rechten Händen gesprochen, andere haben von einer rechten und einer linken Hand gesprochen und manche halten sich auch zurück und sagen Allahu A'lam. Um das mit Namen auch wiederzugeben, mit wem diese Hinsicht auch inshallah ta'ala beruhigt sind, und zwar, Gelehrte, die der Ansicht waren, dass Allah eine linke Hand zugeschrieben wird aufgrund dieser Überlieferung, war zum Beispiel Uthman ibn Sa'id al-Darimi, einer der Hadith-Sammler, wie Al-Bayhaqi, Bukhari, Muslim und so weiter, Abu Ya'la al-Farra und auch Muhammad ibn Abdul Wahhab von den späteren Gelehrten und auch aus der heutigen Zeit Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah. Also es ist eine Ansicht, die es schon früher gegeben hat und bis zur heutigen Zeit gibt es Gelehrte, die diese Ansicht vertreten. Es ist also keine Bid'a und keine neue Sache und nichts Verwunderliches. Und es hängt ab, einfach von dieser Überlieferung ab. Andere Gelehrte von früher oder von heute waren anderer Meinung. Wie zum Beispiel Imam ibn Khuzaymah, rahimahullah, auch einer der berühmten Hadith-Sammler. Er war der Meinung, dass man Allah auf keinen Fall eine linke Hand zuschreiben darf. Auch Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, und Al-Bayhaqi selbst, wie wir vorhin gelesen haben. Und andere Gelehrte auch in der heutigen Zeit. Und manche haben gesagt, wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann glauben wir daran. Wenn sie nicht authentisch ist, dann glauben wir nicht daran. Das war's. Weil das ist auch sehr schön zu wissen, sogar die großen Gelehrten haben nicht in jedem Thema eine Meinung gehabt. Und du musst auch nicht in jedem Thema eine Meinung haben. Wer denkt, er muss in jedem Thema eine Meinung haben, der liegt total falsch. Deswegen, liebe Geschwister, das wie gesagt als Vorwort dafür. Ansonsten, wenn wir diese Thematik ein bisschen näher betrachten und schauen. Warum haben manche Gelehrte gesagt, dass wir Allah keine linke Hand zuschreiben dürfen? Erstens, weil sie sagen, diese Überlieferung ist nicht authentisch. Zweitens sagen sie, links und rechts, es besteht kein Zweifel, dass sprachlich gesehen man unter einer rechten Hand eine vollkommenere Hand versteht als unter einer linken Hand. Deswegen sagt man, sogar im Deutschen sagt man, der hat zwei linke Hände. Man will damit sagen, er ist ungeschickt. Und auch die rechte Hand in der arabischen Sprache ist die gesegnete Hand, die reine Hand, die saubere Hand, die Hand, mit der man begrüßt, die Hand, mit der man Dinge macht, und mit der linken Hand macht man andere Sachen. Man reinigt sich mit der linken Hand und so weiter und so fort. Und deswegen sagen sie, wenn wir bei Allah von einer rechten und einer linken Hand sprechen, würden wir ihm eine Hand zuschreiben, die mangelhaft ist und nicht so vollkommen ist wie seine rechte. Und das ist in Bezug auf Allah unmöglich. Denn Allah ist vollkommen in jeglicher Hinsicht. Und eine linke Hand ist keine vollkommene Hand. Das ist ihr Textbeweis, wenn man das so sagen kann, auf der einen Seite, und ihr logischer Beweis auf der anderen Seite. Die anderen Gelehrten sind der Ansicht gewesen, wie gesagt haben, dass man Allah sehr wohl eine linke Hand zuschreibt und eine rechte Hand. Und ihre Begründung ist, sie haben Textbeweise und auch logische Beweise aus den Textbeweisen. Erstens, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in anderen Überlieferungen, بِيَدِهِ الْأُخْرَى, mit seiner anderen Hand. Und wenn die eine Hand rechts ist, dann ist die andere die linke. So einfach. Weil welchen Sinn macht es, eine Hand als rechts zu bezeichnen, wenn die andere nicht links ist? Weil das ist ja eine gegenteilige Sache. Du redest nur von rechts, wenn es auch links gibt. Du redest nur von oben, wenn es auch unten gibt, oder? Du redest nur von vorne, wenn es auch nach hinten geht. Das sind Gegensätze. Deswegen sagen sie, die Tatsache, dass von einer rechten Hand gesprochen wird und dann von einer linken, dann von einer anderen, und wir wissen, es sind zwei, also ist die andere die linke. Das ist vom Textbeweis her. Zweitens, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das ist jetzt die gleiche Beweisführung, nur aus einer anderen Überlieferung. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, man tasaddaqa bi'idli tamratin min kasbin tayyibin, wallahu la yaqbalu illa tayyiba, fa inna allaha yaqbiduha biyaminih. Sinngemäß. Wer etwas spendet, und wenn es auch nur so viel wäre wie eine einzelne Dattel, und Allah, als wäre es nur eine einzige Dattel aus Halal-Erwerb, aus gutem Erwerb. Und Allah akzeptiert nur Gutes. Also wenn du Haram hast, Allah wird diese Sadaqa von dir so nicht annehmen. Wer also etwas spendet, und wenn es nur so viel wäre wie eine einzelne Dattel, solange sie aus gutem Erwerb stammt, und Allah akzeptiert sowieso nur Gutes, dann wird Allah diese Spende mit seiner rechten Hand annehmen. Naja, und wenn hier wenn Allah mit einer rechten Hand redet, dann kann die andere nicht auch die rechte Hand sein. Das ist der entscheidende Punkt. Also nicht nur, dass es dann eine linke ist, weil es eine gegensätzliche Eigenschaft ist, sondern auch, weil wenn die eine rechte Hand ist und die andere auch eine rechte Hand ist, dann welchen Sinn macht dieser Ausdruck dann? Versteht ihr? Also kommen zwei Personen in die Moschee. Beide heißen Abdullah. Jemand fragt dich, ja, welcher Abdullah ist das? Komm, Abdullah. Ja, das hilft mir jetzt nur nichts, ne? Das hilft mir nichts. Wenn also, es heißt mit seiner Hand, und jetzt fragst du mit welcher Hand? Sagst du mit der rechten. Ja, dann ist es nicht die andere. Sonst macht ja die Eigenschaft keinen Sinn. So. Deswegen, liebe Geschwister, das sind, wie gesagt, aus dem Text beweisen, Das ist übrigens keine rein logische Schlussfolgerung, wenn man sagt, das ist aus dem Text. Wenn sich jemand auf die Idee kommt und sagt, man hat hier Allah eine linke Hand zugeschrieben, durch den Verstand. Ja, nicht durch den Verstand. Sondern wir wissen, dass Allah zwei Hände hat. Und er redet von einer rechten, also gibt es auch eine linke. Tayyib. Es gibt noch einen weiteren Beweis. Und zwar diese Überlieferung von Sahih Muslim. Wenn wir davon ausgehen, dass dieses Wort unauthentisch ist, so wissen wir, dass so gibt es eine andere Überlieferung in Al-Mu'jam al-Awsat von Imam al-Tabarani, rahimahullah, im Hadith Nummer 1331, wo das Gleiche auch ausgesagt wird, mit einer anderen Überlieferungskette. Ich habe aber niemanden gefunden, der darauf eingegangen ist. Aber wenn diese Überlieferung authentisch ist, dann wäre es eine Stärkung dafür. Und sowieso, wie manche Gelehrte gesagt haben, sie sehen darin gar keinen Widerspruch. Denn jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Wenn wir festgestellt haben, dass die linke Hand Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, dann sagen wir, wir reden hier von einer vollkommenen linken Hand und nicht von einer mangelhaften. Und schon sind wir im eigentlichen Problem aus dem Weg gegangen. Aber das Problem haben wir noch in einer anderen Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er nämlich die beiden Hände als rechte Hände bezeichnet, wie ich vorhin vorgelesen habe. Und zwar heißt es in einer Überlieferung von Abdullah ibn Amr radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Gerechten sind bei Allah wahrlich auf Kanzeln aus Licht zur rechten Hand des Alabamas. Und beide seine Hände sind rechte. Diese Überlieferung stellt ein kleines Problem dar, das wir aber auch sehr leicht, Alhamdulillah, lösen können. Und zwar ganz einfach dadurch, indem wir zur arabischen Sprache zurückkehren. Und wir fragen uns, was bedeutet das Wort Yamin? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wa kilta yadayhi Yamin. Das heißt, beide seine beiden Hände sind Yamin. Und Yamin bedeutet sprachlich gesehen auch gesegnet. Gesegnet. Als würde er sagen, beide seine Hände sind gesegnete Hände. Und diese Interpretation, das ist eine Form von Ta'wil, passt hier wunderbar, damit wir die Hadithe alle in Einklang bringen. Und wenn man verinnerlicht, der Hadith selbst weist eigentlich darauf hin. Denn der Prophet sagt es, sallallahu alaihi wasallam, die Gerechten sind bei Allah wahrlich auf Kanzeln aus Licht, zur Rechten des Alabamas. Das heißt nicht zur Linken, zur Rechten, also das heißt, auf der rechten Seite seiner Hand, neben seiner rechten Hand, subhanahu wa ta'ala. Und jetzt, damit du nicht denkst, dass es seiner linken Hand etwas Schlechtes ist, sagte er, aber beide seine Hände sind gesegnete Hände. Ja? Die sind zu seiner rechten. Und die anderen Leute sind zu seiner Linken. Aber nicht, dass ihr denkt, dass die Leute, die zu seiner Linken sind, die Schlechten sind. Nein. Denn seine linke Hand ist genauso wie seine rechte Hand gesegnet. Yamin. Und insofern, liebe Geschwister, gibt es in diesem Zusammenhang, Alhamdulillah, kein Problem. Aber der Autor, Gott bewahre ihn, bevorzugt die Ansicht, dass es sich um zwei rechte Hände handelt und nicht um eine rechte und eine linke. Allah weiß am besten Bescheid. In beiden Fällen haben wir keinen Widerspruch, Alhamdulillah. Natürlich gibt es noch viele Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, die man erwähnen könnte. Wir erwähnen das, was Allah subhanahu wa ta'ala uns leicht macht, inshallah ta'ala. Wir möchten an dieser Stelle erstmal eine kurze Pause einlegen und dann machen wir inshallah nach 5 Minuten weiter. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir kommen zum 22. Unterkapitel. Und zwar geht es um die Bestätigung der Eigenschaft des Angesichtes Allahs subhanahu wa ta'ala. Nachdem wir über die beiden Hände gesprochen haben, kommen wir zu einer weiteren Sifa Khabariya, konkreten Eigenschaft. Und Angesicht ist im Deutschen einfach eine gehobene Form des Ausdrucks für Gesicht, was natürlich Allah subhanahu wa ta'ala ziemt, wenn man solche Worte auch dann so verwendet. Und das Angesicht, auf Arabisch Al-Wajah, das Angesicht ist eine Eigenschaft seines Wesens und dafür gibt es zahlreiche Beweise. So sagt der Erhabene im Koran al-Karim, in Surat al-Rahman 55, Vers 27, وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Ebenso sagte er, subhanahu wa ta'ala, 28, 88, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. Alles wird untergehen, außer seinem Angesicht. In der Sunna wird über Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu ta'ala anhu, überliefert, dass er Folgendes sagte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wies uns auf fünf Dinge hin und sagte: Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah schläft nicht und er bedarf des Schlafes auch nicht. Er senkt die Waage und hebt sie. Die Taten der Nacht werden vor den Taten des Tages zu ihm erhoben und die Taten des Tages vor den Taten der Nacht. Sein Schleier ist Licht. In einer anderen Überlieferung heißt es Feuer. Wenn er seinen Schleier entfernen würde, so würde die Pracht seines Angesichtes alles verbrennen, das seine Sicht erreicht. Auf Arabisch: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. Wenn er also diesen Schleier von seinem Gesicht entfernen würde, subhanahu wa ta'ala, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes, oder hier übersetzt die Pracht seines Angesichtes, alles verbrennen, soweit sein Auge seine Schöpfung erfasst. Das heißt also, fast alles natürlich, subhanahu wa ta'ala. Diese Überlieferung ist in Sahih Muslim und weist auf das Angesicht Allahs deutlich hin. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Nichts gibst du im Streben nach dem Angesicht Allahs aus, ohne dafür belohnt zu werden. Die frommen Vorfahren bestätigten allesamt das Angesicht Allahs, erhaben ist er, und darum muss dieses hinsichtlich Allahs bekräftigt werden, ohne die Bedeutung zu verändern, Ta'wil, Tahrif, ohne diese zu leugnen, Ta'til, ohne nach dem Wie seines Angesichtes zu fragen, Takyif, und ohne es mit Erschaffenem zu vergleichen, Tamthil, nämlich die Eigenschaft eines wahrhaftigen Angesichtes, das Allah erhaben ist, er geziemt. Die Ahle Sunnah al-Jama'a bestätigen die Eigenschaft seines Angesichts, dass seiner würdig ist, und das keinem Antlitz eines Geschöpfes gleicht. Allah sagt im Koran Karim ebenfalls. Also das Gute ist, dass diese Eigenschaften, an die wir glauben, im Koran Karim nicht nur einmal vorkommen, sodass man vielleicht auf die Idee kommen könnte, dieses eine Wort einmal umzuinterpretieren. Aber dieses Wort kommt im Koran, der Sunna gleich so oft vor, dass es nicht logisch erscheint zu sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah azza wa jalla meinten jedes Mal, wenn dieses Wort erwähnt haben, etwas anderes, als was du darunter verstehst. In Sura 30, Vers 39 heißt es, Surat Ar-Rum, وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. Was ihr aber an Abgaben entrichtet im Begehren nach Allahs Angesicht, das sind diejenigen, die das Vielfache erzielen. Ebenso Surat al-Insan, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Wir speisen euch nur um Allahs Angesicht willen. Wir wollen von euch weder Belohnung noch Dank. Surah 76, Vers 9. Ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Und niemand hat bei ihm eine Gunst anzurechnen, die vergolten werden müsste, sondern er handelt im Trachten nach dem Angesicht seines höchsten Herrn und er wird auf jeden Fall zufrieden sein. Surat al-Layl, Surat 92, 19, 20. Und so weiter und so fort. Und schauen wir als letztes eine Überlieferung an über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er sagte: Inna Allah qad harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah verbot dem Feuer jenen, der spricht: Es gibt keinen Gott außer Allah und dabei nach dem Angesicht Allahs strebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch dieses Angesicht Allahs im Dua erwähnt und dabei Zuflucht gesucht. Und das führt uns zum 23. Unterkapitel. Und zwar berichtet uns Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, als der folgende Vers offenbart wurde, und zwar heißt es auf Arabisch: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ. Er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben zu schicken. Als diese Aya offenbart wurde, das ist Surah 6, Vers 65, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: أَعُوذُ بِوَجْهِكُ. Ich nehme meine Zuflucht bei deinem Angesicht. Und als dann Allah sagte, oder unter euren Füßen, das heißt Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sprich, er hat die Macht dazu, euch eine Strafe von oben zu schicken, oder unter euren Füßen, da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: A'udhu biwajhik. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala: Au yalbisakum shi'a. Das heißt, er hat auch die Macht dazu, euch in gespaltene Lager durcheinander zu bringen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Das ist leichter. Das ist leichter. Denn die Strafe, wenn sie von oben kommt, vernichtet. Und die Strafe, wenn sie von unten kommt, vernichtet. Aber wenn die Menschen untereinander sich uneins sind, dann ist es eine zweifellos einfachere Angelegenheit als die ersten beiden. Und Allah uns vor all diesen drei Dingen bewahren. Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam an seiner Lagerstadt Folgendes sagte: Allahumma inni a'udhu bi wajhika al-karim wa kalimatika al-tamma min sharri ma anta akhidhun bi nasiyatih. O Allah, ich nehme meine Zuflucht bei deinem edlen Angesicht und deinen vollkommenen Worten vor dem Übel dessen, das du an seiner Stirnlocke festhältst. O Allah, Allahumma anta takshiful maghrama wal ma'tham. O Allah, du bist es, der Schuld und Vergehen aufdeckt. Allahumma la yuhzamu junduk, wa la yukhlafu wa'duk. O Allah, deine Armee wird nicht besiegt, dein Versprechen nicht gebrochen. Wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu subhanaka wa bihamdik. Und nichts nützt demjenigen, der von dir mit hohem Rang ausgezeichnet wurde, sein hoher Rang. Erhaben bist du über jeglichen Mangel und aller Lobpreis gebührt einzig dir. Ebenso, was uns zum 24. Kapitel bringt, ist über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also hier sehen wir, was auch gezeigt werden soll, das Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala, wajhullah, ist nicht nur vielfach überliefert im Koran und in der Sunna, sondern auch verschiedenartig überliefert. Das heißt, selbst wenn du auf die Idee kommst, wie wir bei der Hand gesagt haben, sie einmal umzuinterpretieren, so wird es dir nicht bei jedem Fall gelingen, denn es kommt jedes Mal anders vor. Und genauso ist es auch mit dem Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala. Und zwar geht es hier darum, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eindringlich uns darum gebeten hat und eindringlich uns dazu aufgefordert hat, dass sollte jemand beim Angesicht Allahs um etwas gebeten werden, dass er dieser Person unbedingt gewähren soll. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man ista'adha billahi fa'a'iduh, wa man sa'alakum biwajhillahi fa'a'atuh. Wer Zuflucht bei Allah sucht, dem gewährt Zuflucht. Und wer euch beim Angesicht Allahs bittet, dem gebt. Dann, eine andere Art, wie das Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala bestätigt wird, und zwar dadurch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich danach gesehnt hat, das Angesicht Allahs sehen zu dürfen. Das ist das 25. Unterkapitel. Ammar ibn Yasir radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes Bittgebet sprach. Und zwar sagt er, auf Arabisch: Allahumma bi'ilmika al-ghayb wa qudratika 'ala al-khalq ahyini ma 'alimta al-hayata khayran li wa tawaffani idha 'alimta al-wafata khayran li. O Allah, bei deinem Wissen um das Verborgene und deiner Macht über die Schöpfung, lass mich am Leben, wenn du weißt, dass das Leben für mich besser ist, und lass mich sterben, wenn du weißt, dass der Tod für mich besser ist. Allahumma wa as'aluka khashyataka fil ghayb wash-shahada. Das heißt, O Allah, ich bitte dich um Furcht vor dir im Verborgenen und im Offenkundigen. وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ. Und ich bitte dich, mich wahrhaftig sein zu lassen in Zufriedenheit und im Zorn. وَأَسْأَلُكَ الْقَصْطَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى. Ich bitte dich um Genügsamkeit in Armut und Reichtum. وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدْ. وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعْ. Ich bitte dich um Wohlergehen, das kein Ende nimmt, und um Freude, die nicht aufhört. وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بَعْدَ الْقَضَاءِ. وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ. Ich bitte dich um Zufriedenheit mit deinem göttlichen Ratschluss, und ich bitte dich um ein leichtes Leben nach dem Tod. وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ. Und ich bitte dich um den Genuss des Anblicks deines Angesichtes. وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةَ وَلَا فِتْنَةِ الْمُضِلَّةَ. Und ich bitte dich um den Genuss des Anblicks deines Angesichtes und um den Wunsch nach der Begegnung mit dir, dessen Ursache nicht Leid und irreführende Versuchung ist. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. O Allah, schmücke uns mit dem Schmuck des Glaubens und mache uns zurechtgeleiteten Führern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärte auch, dass der Ausdruck und noch mehr in den folgenden Worten des Erhabenen subhanahu wa ta'ala genau auf diese Sache hinweist, und zwar sagte Allah azza wa jall in Surat Yunus, Surat 10, Vers 26, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Und der Prophet sagte uns, sallallahu alaihi wasallam, das Beste ist was? Paradies. Und was ist das noch mehr? Ja, was? Das Angesicht Allahs sehen zu dürfen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte das nämlich in einer Überlieferung in Sahih Muslim. Und zwar von Sahib radiallahu anhu. Er sagte, wenn die Paradiesbewohner das Paradies betreten haben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wollt ihr, dass ich euch noch mehr gebe? Da sagen sie, hast du uns nicht bereits unser Antlitz erleuchtet, uns ins Paradies eintreten lassen und uns vor dem Feuer bewahrt? In diesem Moment entfernt er subhanahu wa ta'ala den Schleier, den Vorhang, und nichts wird ihnen gegeben, das sie mehr liebten als ihren Herrn. Gewaltig und erhaben ist er zu sehen. Daraufhin las der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgenden Vers vor: Lilladina ahsanul husna wa ziyada. Diejenigen, die Gutes getan haben, bekommen das Beste und noch etwas dazu. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer weiteren Überlieferung: Es gibt zwei Gärten aus Silber, ihre Gefäße und alles, was sich darin befindet. Und zwei Gärten aus Gold, ihre Gefäße und alles, was sich darin befindet. Zwischen den Leuten und dem Erblicken ihres Herrn liegt nichts außer dem Schleier der Hochmut. Sein Angesicht im Garten Eden verbergt. Und über den Schleier haben wir bereits erfahren, das ist der 26. Punkt, aber der ist schon erwähnt worden, so kürzt man diese Stelle ab, ist erwähnt worden, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Schleier von seinem Angesicht entfernen würde, dann würden die Lichtstrahlen seines Gesichtes alles verbrennen, das seine Sicht erreicht, subhanahu wa ta'ala. So viel zu dieser Eigenschaft des Angesichtes, an die der Mensch wieder, der Muslim, glaubt, ohne es mit Geschaffenem gleichzusetzen und so weiter und so fort. Kommen wir zum 27. Unterkapitel. Und zwar geht es um Al-Karahiyah. Al-Karahiyah ist die Abscheu oder die Abneigung. Das heißt, die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Eigenschaft zugeschrieben wird, dass er Dinge, genauso wie er Dinge liebt, auch Dinge verabscheut. Der Autor sagt, die Abneigung ist eine Eigenschaft des Tuns und sie ist für Allah durch Koran, Sunnah und Ijma' der Salaf bestätigt. Was den Koran al-Karim betrifft, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, die Heuchler, es geht um Heuchler, in Surah Tauba, Vers 46, wenn sie wirklich hätten hinausziehen wollen, hätten sie fürwahr Vorbereitungen dazu getroffen. Aber Allah war ihr Ausziehen zuwider. Kariha, das ist die Abneigung, die Abscheu. Und so hielt er sie zurück. Und es wurde gesagt, so bleibt daheim mit denjenigen, die daheim sitzen, bleiben. Dieser Vers, diese Ayah, dieser Vers erfordert es, bei ihm Halt zu machen. Das heißt, wir wollen ein bisschen diese Ayah verinnerlichen. Denn es handelt sich um eine sehr gefährliche Angelegenheit, die sich auf der Waage der Taten befinden wird. Denn der Mensch muss sich, wenn er erkennt, dass er selbst träge hinsichtlich des Guten ist, davor hüten, dass Allah sein Hinausziehen vielleicht zuwider ist. Möge Allah uns davor bewahren. Das heißt, wenn du von dir selbst merkst, dass du träge bist und faul bist, wenn du zu Gutem aufgerufen wirst, sollst du davor Angst haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht derjenige ist, der nicht will, dass du diese Tat machst, Gott bewahre. Dass er dich zurückhält, genauso wie er damals die Heuchler hat zurückgehalten hat. Weil jemand, wenn jemand wird zum Guten aufgerufen, Allah subhanahu wa ta'ala schickt dir jemanden, der dir etwas sagt, mach das, es ist gut für dich, das ist Khair, Allah liebt das. Und du wirst faul und du bist langsam in der Umsetzung, dann kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich davon abhalten wird, diese gute Tat zu machen. Genauso wie die Heuchler hier hat diese gute Tat abhalten, von ihr, sie hat zurückgehalten. Er muss sich vorbereiten, sich selbst zum Gehorsam zwingen und darin Geduld zeigen. Und wenn er es heute widerwillig tut, so wird er es morgen mit der Erlaubnis und Macht Allahs im Gehorsam tun. Yani wenn bei dir die Faulheit der Grund ist, etwas Gutes nichts zu tun, dann sei gewiss, wenn du sie einmal machst, zweimal machst, dreimal machst, insha'Allah ta'ala wirst du dann diese Tat machen, freiwillig und gerne, und Allah wird damit zufrieden sein. Dies ist eine eindringliche Warnung an jeden, der träge in der Erfüllung des Gehorsams ist. Wenn es in diesem Vers heißt, und es wurde gesagt, subhanallah, es wurde gesagt, so bleib daheim. Und es heißt nicht, Allah hat gesagt, bleib daheim. Dann darum, weil es nicht Allah ist, der eine Verwerflichkeit anordnet, sondern es wurde gesagt, bezieht sich auf den einen Menschen, der zum anderen sagt, geh diesmal nicht, sondern das nächste Mal. Auf diese Weise hält der Shaitan, der Satan, seine Anhänger beständig vom Guten ab und ein schlechter Gefährte den anderen. Eine Bestätigung der Eigenschaft der Abneigung aus der Sunna befindet sich in der folgenden Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari und bei Muslim. Und zwar sagte er: "Kariha lakum qila wa qal wa kathratu as-su'al wa kathratu as-su'al wa ida'atu al-mal." Das heißt, er, Allah subhanahu wa ta'ala, verabscheut für euch das Geschwätz, das viele Fragen und die Verschwendung des Vermögens. Und hier hat eindeutig, sallallahu alaihi wa sallam, Allah azza wa jal, die Eigenschaft der Abneigung, des Verabscheuens, des Hassens zugeschrieben. Auch die frommen Vorfahren stimmten darüber überein und somit ist diese Eigenschaft zu bestätigen, ohne die Bedeutung zu verändern, ohne diese zu leugnen, ohne nach dem Wie zu fragen und ohne Vergleiche mit Erschaffenem anzustellen. Es handelt sich um eine tatsächliche Abneigung Allahs, die ihm subhanahu wa ta'ala gebührt. Was meint ihr? Wie haben manche Leute diese Eigenschaft uminterpretiert? Weil sie kommt ja im Koran vor. Also wenn wir jetzt mal die Hadithe beiseite lassen, im Koran kommt sie vor. Allah hat über diese Heuchler gesagt, Allah wollte nicht, oder er verabscheute es, dass sie hinausziehen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zur Schlacht von Tabuk. Was meint ihr, wie haben manche Leute, wie sind sie damit umgegangen? Denn das ist eine Eigenschaft, an die die Asha'ira nicht glauben, weil sie haben Angst vor Vermenschlichung. Und das gleiche Spiel ist immer das gleiche. Ja, aber wie haben sie es dann, was haben sie mit der Eier gemacht?
Ich habe Abscheu, dass es nicht für sie bestimmt war.
Dass es nicht für sie bestimmt war? Kann sein. Nicht, dass ich wüsste, aber sie haben einfach das Wort interpretiert gemäß dem, was es für Folgen hat. Also, wenn Allah etwas Bestimmtes verabscheut, wenn er dich verabscheut, was wird das Ergebnis mit dir sein? Er wird dich bestrafen. Richtig? Also haben sie gesagt, gemeint ist, dass Allah sie bestraft. Und sie haben das Wort interpretiert gemäß dem, was sich daraus ergibt. Und das ist falsch. Was sich aus einem Wort ergibt, ist eine Sache, aber was das Wort bedeutet, ist was anderes. طيب. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt. Und zwar zu 28. Punkt. Da heißt es, Eigenschaften, die einen Ausgleich darstellen. Eigenschaften, die einen Ausgleich darstellen. Es gibt eine Sache in der Sprache allgemein, das gilt auch nicht nur für die arabische Sprache, dass man einen bestimmten Ausdruck verwendet, weil ein anderer auch den Ausdruck verwendet hat. Obwohl man was ganz anderes meint, als der andere gesagt hat. Der eine verwendet einen Ausdruck, du greifst das gleiche Wort auf, um es zu verwenden, meinst aber was ganz anderes damit, und das versteht man aus dem Zusammenhang. Im Koran, sagt der Autor, werden Eigenschaften erwähnt, die sich Allah subhanahu wa ta'ala im Sinne des Dankes, der Gerechtigkeit oder des Ausgleichs zuschreibt. Diese bringen in dem jeweils gegebenen Zusammenhang Lobpreis und Vollkommenheit zum Ausdruck. Es ist jedoch nicht zulässig, daraus Namen Allahs abzuleiten und auch nicht, sie in einem anderen Zusammenhang als dem Gegebenen auf Allah anzuwenden. Also nochmal, Allah erwähnt manchmal Ausdrücke, die in diesem Zusammenhang gelten, wie sie erwähnt worden sind, und nicht verwendet werden dürfen außerhalb dem Zusammenhang, den Allah verwendet hat, in dem Allah ihn verwendet hat. Dazu gehört folgendes Beispiel. Inna al-munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Sura 4, Vers 142. Dieses Thema ist sehr, sehr wichtig, weil die Asha'ira oder die anderen Gruppen, die Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala uminterpretieren, sie haben bestimmte Angriffspunkte gegen die Ahle Sunnah Jama'ah, bestimmte berühmte Angriffspunkte. Sie sagen dir, subhanallah, wenn du an die Eigenschaften Allahs glaubst, wie sie im Koran stehen, dann musst du auch an diese Ayah glauben, und kein Mensch glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala hashah ein Betrüger ist. Kein Mensch glaubt das. Aber sie sagen dir, gemäß deinen Grundsätzen, du Sunnit, müsstest du das eigentlich glauben. Im Koran heißt es in Surat, in dieser Ayah, gewiss, die Heuchler möchten Allah betrügen, doch ist er es, der sie betrügt. Wir haben darüber schon gesprochen, über diese Thematik. Wer kann sich noch daran erinnern, was wir darüber gesagt haben? Okay, erklär mal, was wäre jetzt der Kontext in dem Fall? Die Ayah ist, wahrlich, die Heuchler betrügen Allah, doch in Wirklichkeit ist es er, der sie betrügt. Okay, das heißt, die Heuchler, ihre Form des Betruges ist, dass sie sich als Muslime geben und dadurch sozusagen die Muslime betrügen. Und versuchen, Allah auch dadurch zu betrügen. Okay, und was mit Allah? Allah, genau, Allah subhanahu wa ta'ala, im Gegenzug dazu, behandelt er sie in diesem Leben als Muslime. Und sie denken, ihnen geht es gut. Und sobald sie gestorben sind, behandelt er sie dann als ungläubige Menschen. Das heißt, so nach dem Sprichwort, wie du mir, so ich dir. Nur das gute Ende ist nicht für dich. Also so wie du mir, so ich dir. Das ist eine Gerechtigkeit. Das heißt, der Betrug, von dem hier gesprochen wird, ist kein wirklicher Betrug in dem Sinne, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen etwas wegnimmt, was ihnen zusteht. Nein. Sondern Betrug in dem Sinne, dass er genauso wie sie sich verstellen, Allah subhanahu wa ta'ala wendet auf sie andere Gesetze an, als es ihnen eigentlich ziemt. Denn normalerweise der Heuchler ist ein Kafir, der Heuchler ist ein Ungläubiger. Der Heuchler ist derjenige, der im Herzen Kafir ist und nach außen hin sich als Muslim gibt. Also müsste eigentlich als Ungläubiger behandelt werden.
Aber er lebt unter den Muslimen, weil er sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, weil er ab und zu in die Moschee geht beten. Die Leute betrachten ihn als Muslim und Allah hat von uns auch verlangt, dass wir ihn als Muslim betrachten. In dem betrügt er uns und betrügt Allahs Religion. Aber in Wirklichkeit ist er der Verlierer. Und deswegen in diesem Zusammenhang ist das, die Eigenschaft des Betrügens keine negative. Aber stell dir mal vor, jemand nimmt die Eigenschaft raus aus dem Kontext und schreibt Allah die Eigenschaft des Betrügens zu, das wäre fatal, das wäre katastrophal. Weil das ist ja überhaupt nicht das, was du aus der Aya verstehst und verstehen sollst. Deswegen diese Aya verstehst du nur in dem Zusammenhang, wie Allah sie auch erwähnt hat. Und da kannst du auch nichts falsch machen, weil du machst ja genau das, was Allah dir gesagt hat. Und das gleiche gilt für den Ränkeschmied. Für 3, 4 und 5, darüber haben wir schon gesprochen. Auch diese Aya können wir uns anschauen. Das wäre was Neues. Und zwar Surat Tauba, Vers 67. Da könnte auch jemand sagen, wenn ihr immer an das glaubt, was Allah im Koran sagt, dann müsstet ihr auch glauben, dass Allah vergisst. Hascha, Allah vergisst nicht. Allah sagt doch ganz klar im Koran, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّ. Dein Herr vergisst nicht. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, أَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Die Heuchler und die Heuchlerinnen stammen voneinander. Sie gebieten das Verwerfliche. Das heißt, sie sagen den Leuten, mach was Schlechtes, mach was Schlechtes. Und sie verbeten das Rechte. Mach das nicht, trag keinen Bart, trag keine lange Hose, geh nicht in die Moschee, werd nicht radikal und so weiter. Und halten ihre Hände geschlossen. Ja, das heißt, sie spenden nicht, sind geizig. Spende nicht, gib es lieber für was anderes, spar lieber, mach sie auf dein Konto. Kauf dir lieber einen Sparvertrag, was weiß ich. Sie haben Allah vergessen und so hat er sie auch vergessen. Ja, subhanallah. Jetzt sofort im ersten Augenblick, kein Mensch denkt daran, dass Allah vergisst in dieser Aya. Kein Mensch. Sondern sie haben Allah vergessen. Sogar das ist entweder eine Art Vergessen oder sie waren ihm gegenüber total unachtsam. Sie haben ihn im Stich gelassen, sie haben ihn nicht beachtet. Und, deswegen, und auch in der arabischen Sprache das Wort Nasiya heißt vergessen, heißt aber auch im Stich lassen Taraka. Und deswegen, hier dieses Wort ist auch eine Art Muqabala, das heißt, es wird als Ausgleich verwendet. Genauso wie ihr habt Allah vergessen, das heißt, ihr habt euch nicht um Allah gekümmert, nicht für ihn gelebt und nicht ihn angebetet, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sich auch nicht um euch kümmern, er wird euch auch im Stich lassen und er wird euch auch nicht in Jenseits um euch kümmern. Das war's. Und deswegen würde niemand auf die Idee kommen und sagen, der Vergessliche oder sowas. Eine Eigenschaft Allah, der Vergessliche, das ist ja Quatsch. Und deswegen, der Angriff der Asha'ira und der anderen Gruppen gegenüber die Ahl Sunnah al-Jama'a hält nicht stand, weil diese Sachen sagt ja gar keiner. Ich denke, machen wir wieder eine kurze Pause, ein paar Minuten, und dann machen wir weiter. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Im 26. Kapitel, wir sind 25. sind wir jetzt fertig, jetzt gehen wir zum 26. über, und dort, liebe Geschwister, soll noch einmal betont werden, dass Allah subhanahu wa ta'ala frei ist von jeglicher Eigenschaft des Mangels. Deswegen sagen wir Subhanallah. Das heißt, frei sei Allah von allen Mängeln. Die Sache haben wir, wie heißt es, schon öfter behandelt, aber es wird hier nochmal in einem Kapitel deutlich zum Ausdruck gebracht. Aber wir überspringen das an dieser Stelle. Kann man dann, inshallah ta'ala, eines Tages dann selbst nachlesen. Und wir gehen über zum 27. Kapitel. Die Deutung At-Ta'wil und die diesbezügliche Haltung der Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wir haben jetzt vor, noch zwei Dinge für heute, inshallah ta'ala, durchzunehmen. Einmal die Aussagen der Ahlus Sunnah zu den Eigenschaften Allahs.
und einige Beweise für die Nichtigkeit des Ta'wil. Einige Beweise für die Nichtigkeit des Ta'wil oder die Deutung. طيب. Erstmal, weil wir von dem Wort Deutung sprechen und Ta'wil sprechen, nochmal zur Erinnerung. Das Wort Ta'wil hat verschiedene Bedeutungen, kann eine gute Bedeutung haben, kann eine schlechte Bedeutung haben. Das hängt immer davon ab, wer es verwendet und wie es verwendet. Einfaches Beispiel, Ta'wil bei manchen Tafsir-Gelehrten bedeutet einfach Tafsir. Das heißt, Koran-Erläuterung. Er sagt, der Ta'wil dieser Aya ist so und so, das heißt, die Erläuterung der Aya ist das und das. Ta'wil kann aber auch bedeuten, und das ist es, was wir meinen, wenn wir hier im Fiqh oder hier bei Aqidah von Ta'wil sprechen, der Regel, dass man von der offensichtlichen Bedeutung zu einer verborgenen Bedeutung übergeht, aufgrund eines Beweises. Und wenn es nämlich keinen Beweis gibt, dann nennen das manche Leute zwar Ta'wil, aber in Wirklichkeit ist es Tahrif, Verfälschung. Weil ohne Beweis über Allahs Worte zu reden, ist fatal und katastrophal. Mit Beweis, haben wir gesagt, ist kein Problem, wenn du einen Beweis hast. Und wir werden das auch sehen beim nächsten Unterricht, inshallah ta'ala, weil da werden wir inshallah ta'ala über die Scheinargumente der anderen sprechen. Das heißt, sie haben zahlreiche Ayat und Hadithe, die sie benutzen als Beweis, dass Ta'wil der Madhab der Ahl Sunnah al-Jama'a ist. Und eben nicht, dass man an die offensichtliche Bedeutung der Ayat über die Srifat glaubt, die Eigenschaften. Und wir werden dann diese einzelnen Beweise und Argumente uns anschauen und feststellen, inshallah ta'ala, dass das Scheinbeweise sind und Scheinargumente sind. Einige Aussagen der Ahle Sunnah Jama'at. Gemäß der Lehre der Ahle Sunnah wurden die Berichte über die Eigenschaften Allahs, die mit dem Buch Allahs übereinstimmen, der Glaube an diese und die Unterwerfung unter das, was er subhanahu wa ta'ala darüber in seiner Offenbarung und was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam darüber mitteilte, von den Gefährten über jene, die ihrem Weg folgten und den frommen Vorfahren nach ihnen Jahrhundert für Jahrhundert bis in unsere Zeit überliefert. Ohne Ta'wil, ohne nach dem Wie zu fragen, ohne Vergleiche anzustellen oder und ohne etwas davon abzulehnen. Nehmen wir eine Aussage von einem berühmten Imam. Und zwar Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. Er sagte, was das betrifft, was Allah im Koran über sein Angesicht, seine Hand und sein Selbst erwähnt hat, ihm kommen Eigenschaften zu, nach deren Art und Beschaffenheit man nicht fragt. Und der Imam sagt weiter, man sagt nicht, seine Hand bedeute seine Stärke oder seine Wohltat, Ni'ma, denn darin liegt eine Vernichtung der Eigenschaft an sich. Und dies entspricht den Aussagen der Qadariya und Mu'tazila. Seine Hand aber ist vielmehr eine Eigenschaft, deren Wie nicht zu hinterfragen ist, und sein Zorn sowie sein Wohlgefallen sind zwei seiner Eigenschaften, die ebenso nicht zu hinterfragen sind. Rahimahullah. Also klar und deutlich die Aqida der Salaf. Imam al-Zuhri und Makhul sagten, auch Imam von früher, gebt diese Berichte so weiter, wie sie gekommen sind. Das heißt also, macht kein Ta'wil. Die Berichte, gemeint sind die Ayat aus dem Koran und die Hadithen der Sunna über die Eigenschaften Allahs. Gebt sie den anderen Leuten so weiter, wie sie bekommen sind. Das heißt nicht, wenn du jemandem einen Hadith beibringst, zum Beispiel, wo es um das Angesicht Allahs geht, oder um die Zufriedenheit Allahs geht, dann sag nicht, die Zufriedenheit Allahs, aber lieber Bruder, gemeint ist damit der Lohn Allahs. Nein, gibt es genauso weiter. Der Prophet hat gesagt, die Zufriedenheit Allahs, sagt die Zufriedenheit Allahs. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, der Zorn Allahs, rede vom Zorn Allahs. Das war's. Allah sagte, er wird am Tag der Auferstehung kommen, zum Tag des Gerichtes, yani, sagt es gleich. Gib diese Eier dem Nächsten genauso weiter, wie du sie gelernt hast. Ibn Taymiyyah sagte, rahimallahu ta'ala, und diese Aussage ist jetzt gewaltig von ihm, warum wird dieser Imam öfter zitiert? Weil er ein Muhaqqiq ist. Ein Muhaqqiq in diesem Sinne ist jemand, der bei Themen, einem bestimmten Thema, zum Beispiel bei Aqidah in diesem Fall, gibt es viele Aussagen der muslimischen Gelehrten, der verschiedenen Sekten. Und er ist einer von denen, die eben diese verschiedenen Aussagen auf den Prüfstand gestellt haben, hat. Er hat die verschiedenen Aussagen untersucht und geschaut. Halten sie Stand gegenüber dem Koran und der Sunna? Denn das ist unser Maßstab. Und er wird jetzt, er fasst hier seine zusammengefasste Erfahrung zusammen. Er sagte, rahimahullah, keinen der Verse, die Eigenschaften Allahs betreffend, gab es unter den Gefährten eine Meinungsverschiedenheit hinsichtlich seiner Deutung. Ich studierte die von den Gefährten, die Sahaba, überlieferten Erläuterungen des Koran und die entsprechenden Hadithen und beschäftigte mich mit über 100 Tafsir, mit über 100 Erläuterungen, sowohl umfangreichen, das heißt großen Tafsirs, als auch weniger umfangreichen, kleine, und fand bis heute von keinem einzigen der Gefährten, dass er irgendeinen der Ayat oder Hadithe über die Eigenschaften Allahs anders als in jenem allgemein bekannten Sinne deutete, den diese erfordern. Vielmehr ist von ihnen überliefert, dass sie diesen bestätigten, den allgemeinen Sinn, die allgemeine Bedeutung dieser Eigenschaft, und bekräftigten und somit deutlich darlegten, dass all das von den Eigenschaften Allahs, das den Aussagen jener widerspricht, die sich der Deutung verschrieben haben, niemand zu zählen vermag, außer Allah. Er will sagen, es gibt so viele Beweise dafür und keinen einzigen Gegenbeweis, sondern nur eben leider Scheinbeweise. Und sowieso, das reicht ja auch an Aussagen, weil die Gegenseite braucht da eigentlich nur einen Beweis. Ne? Also einen Beweis, damit wir reden können. Die Gegenseite müsste uns einen Beweis bringen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam oder von den Sahaba oder von den Imamen von Ahle Sunnah Jama'a über die wie Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad, yani die Imame, über die sich die Muslime einig sind, nicht nur im Fiqh, sondern auch in der Aqidah, dass sie in diesem Thema eine andere Ansicht vertreten hatte. Und sollte irgendjemand dennoch eine andere Ansicht vertreten haben, dann stellen wir sie auf den Prüfstand. Dann gucken wir nach im Koran. Stimmt das oder stimmt das nicht? Kommen wir zum letzten Thema für heute, inshallah ta'ala. Und zwar geht es um einige Beweise für die Nichtigkeit der Deutung. Beweise dafür, dass der Ta'wil falsch ist. Erstens, auf jene Aspekte der Glaubenslehre, die von den frommen Vorfahren bekräftigt werden, weisen Koran und Sunna hin. Kein Vertreter der Muta'awwila. Muta'awwila sind diejenigen, die Ta'wil machen. Kein Vertreter der Muta'awwila oder auch Mu'awwila, kann behaupten, dass das, was den Beweisen der Offenbarungstexte widerspricht, oder die weit hergeholten Bedeutungen, die er ihnen zuweist, von Allah seien. Also keiner kann sagen, dass seine Interpretation, er sagt, mit der Hand ist die Ni'ma gemeint, keiner kann sagen, dass das von Allah kommt. Weil Allah hat das nicht gesagt. Und wenn er es sagt, kann er nicht davon fest überzeugt sein, weil es eben nur sein Verstand ihm sagt und kein Textbeweis dafür spricht. Das heißt, seine Aqida ist auf jeden Fall aufgebaut auf einer Überzeugung, die nicht hundertprozentig ist. Zweitens, unterstützt man den Weg der Deutung Ta'wil, dann bedeutet das notwendigerweise zweierlei für die Gefährten. Beides aber ist falsch. Dass sie entweder die Wahrheit in dem betreffenden Aspekt nicht verstanden und dass der äußere Wortlaut der Texte nichtig ist. Oder aber, dass sie die wahre Bedeutung zwar kannten, sie aber verschwiegen und ihrer Pflicht, die Muslime diesbezüglich zu unterrichten, nicht nachkamen. Nochmal, wenn du sagst, der Ta'wil ist der wahre Weg der Ahl al-Sunnah al-Jama'ah. Die Asha'ira sagen, der wahre Weg ist der Ta'wil oder der Tafwid. Ta'wil haben wir gesagt, dass man sagt, nee, mit dem Wort ist nicht das gemeint, was du denkst, sondern was anderes. Und Tafwid haben wir gesagt, was sie meinen ist, dass man sagt, Allahu A'lam, was damit wirklich gemeint ist. Wenn du aber das sagst, über die Ayat Allahs, in der es um seine Eigenschaften geht, dann zwangsläufig bedeutet das, hat das folgende Konsequenz. Entweder die Sahaba radiallahu anhum haben nicht verstanden, was sie gelesen haben. Die Sahaba radiallahu ta'ala anhum haben nicht verstanden. Also sie haben verstanden, was sie gelesen haben, oder sie haben nicht verstanden. Also es gibt die zwei Möglichkeiten. Okay? Wenn du sagst, sie haben nicht verstanden, was sie gelesen haben, ich glaube, das ist ein Problem. Ich glaube nicht, dass ein Muslim sowas sagen kann. Deswegen lassen wir den Fall mal weg. Zweiter Fall, sie haben verstanden, was sie gelesen haben. Wenn Allah über seine Hand gesprochen hat, wenn Allah über sein Angesicht gesprochen hat. Sie haben verstanden, was Allah gesagt hat. Weil warum haben sie dann den Muslimen nicht erklärt, was die richtige Bedeutung dieser Ayat ist? Findest du es fair, wenn du unter du lebst unter den Tabi'in und die Sahaba bringen dir den Koran bei, bringen dir die Aqidah bei und bringen dir bei Allah zwei Hände und bringen dir bei Allah zwei Augen und so, bringen dir und so weiter und so fort. Und dann am Ende sagt man dir, deine Aqidah ist falsch, weil du glaubst an das, was ich dir gesagt habe. Also bitte, dann bring mir bitte richtig bei, was ich glauben soll und führe mich nicht in die Irre. Und deswegen, liebe Geschwister, daran erkennt man, dass eine Aussage falsch sein muss. Drittens, dritter Beweis dafür, dass der Ta'wil falsch ist. Die Auffassung der Muta'awwila, die Ta'wil machen, bedeutet, dass sie die Offenbarungstexte der Begebenheiten des Verstandes, den Gegebenheiten des Verstandes und der Empirie unterwerfen und damit die Grenze dessen, was man den Glauben an das Verborgene bezeichnet, überschreiten. Also, sie sagen, alles, was im Koran und in der Sunna an Eigenschaften erwähnt wird, filtern wir durch unseren Verstand. Woran unser Verstand glauben kann, daran glauben wir. Woran unser Verstand nicht glauben kann, daran glauben wir nicht. Wo ist dann noch der Glaube an Al-Ghaib? Al-Ghaib ist alles, was du nicht sehen kannst, was du nicht verstehen kannst. Keiner kann verstehen, wie kann man für immer ewig im Paradies leben. Wie geht das? Allahu A'lam. Diese Größen, das alles Ding kann man nicht verstehen. Und wie sollen wir dann noch an Al-Ghaib glauben, wenn du nur an das glauben willst und kannst, was dein Verstand dir hergibt? Deswegen, nur das zu akzeptieren, was der Verstand zulässt, was der Verstand verstehen kann, das bedeutet, dass für dich der Verstand an erster Stelle steht und die Offenbarung an zweiter Stelle kommt. Und das ist ja genau der große Fehler, den diese Scholastiker immer machen. Und wir glauben, nein, die Offenbarung kommt zuerst und der Verstand ist nur dafür da, zu verstehen, was Allah gesagt hat. Aber die wahre Beschaffenheit, die Wirklichkeit der Dinge, von denen Allah gesprochen hat, Allahu a'lam. Yani, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran spricht vom Baum Toba im Paradies, ein Baum, wo es heißt in der Überlieferung, dass ein Reiter im Schatten dieses Baumes, genau das habe ich gerade nicht im Kopf, ich glaube 700 Jahre oder 100 Jahre, eine große lange Zeit, reitet im Schatten dieses einen Baumes. Eine Größe, die kannst du dir nicht vorstellen. Ich sage ja schon, ich kann mir nicht vorstellen. Aber trotzdem glaube ich daran. Warum soll ich daran glauben? Weil wenn das für Geschöpfe gilt, warum soll ich dann nicht an das glauben, was Allah über sich selbst gesagt hat? Subhanahu wa ta'ala. Viertens. Den die Ta'wil machen, das heißt die Muta'awwila, führt die Offenbarungstexte auf ihre falschen Überzeugungen und Grundlagen zurück, selbst wenn die Bestätigung durch die Texte und deren Aussagen klar und deutlich sind. Das ist, was wir vorhin gesagt haben. Yani, wenn du und ich zweier Meinung sind, du sagst links, ich sag rechts, und wir reden über den Koran, ja, dann muss doch unsere Meinung überprüft werden durch das, was der Koran sagt. Du sagst, mit Hand ist die Hand gemeint. Ich sage, mit Hand ist die Ni'ma gemeint. Ja, dann gucken wir, was sagt Allah im Koran? Allah redet vom Koran mit einer Hand, mit der er greift. Und er hat die Hand nicht auserlegt als Ni'ma. Also hast du recht und sagst erledigt. Das ist derjenige, dessen Herz sich dem Koran unterwirft. Derjenige, der akzeptiert, dass Allah und sein Gesandter zwischen ihm und anderen urteilen. Wenn ich aber sage, nein, alle Worte im Koran, wo die Hand vorkommt, muss man anders verstehen, als was da steht, dann habe ich doch mich nicht dem Koran unterworfen, sondern dann habe ich doch mich dem unterworfen, wovon ich schon vorher überzeugt war. Fünftens, die Deutung ist einer der Gründe für die Spaltung und Zerrissenheit der muslimischen Gemeinschaft und für die Unterschiede in den Glaubensgrundlagen, sodass man sich gegenseitig verflucht, die einen die anderen des Unglaubens bezichtigen, einige Gruppen sogar Blut vergießen und andere sowohl sie selbst als auch ihre Würde als freiwillig betrachten. Gott bewahre. Das heißt, der Ta'wil, die Deutung, ist Ursache dafür, dass die Muslime untereinander zerstritten sind. Warum? Denn wenn du Ta'wil machst, welchen Körperteil von dir benutzt du in dem Moment? Den Verstand. Tayyib. Das heißt, du benutzt nicht die Offenbarung. Das heißt, du benutzt nicht etwas Unfehlbares, sondern du benutzt etwas Fehlbares. Wenn du aber deinen fehlbaren Körperteil einsetzt, und du auch, und ich auch, und du auch, und er auch. Erstens, da der Körper fehlbar ist, der Verstand macht Fehler, kann es sein, dass du zu einem falschen Ergebnis kommst. Das heißt, deine Quelle ist nicht verlässlich. Zweitens, denkst du wirklich, wenn du deinen Verstand benutzt und ich meine nur deinen, dass wir am Ende zum gleichen Ergebnis kommen? Die Tatsache, dass die Muslime, die den Verstand vor die Offenbarung gelegt haben, das heißt diejenigen Muslime, die den Ta'wil ohne Beweise gemacht haben, weil wir gesagt haben, mit Beweis ist was anderes. Wir reden jetzt hier von Ta'wil ohne Beweis. Diejenigen, die den Ta'wil ohne richtigen Beweis gemacht haben, sie sind ja gespalten. Du hast auf der einen Gruppe die Asha'ira, du hast auf der anderen Gruppe die Mu'tazila, du hast in der nächsten Gruppe die Jahmiya, du hast die Shia, die sind auch machen auch natürlich diese Interpretationen. Ja? Das heißt, du hast verschiedene Gruppen unter den Muslimen, die zu verschiedenen Ergebnissen gekommen sind. Ja, gucken wir uns einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam an. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt im Mutawatir Hadith: Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Unser Herr, der segensreich und erhabene, steigt im letzten Drittel jeder Nacht zum untersten Himmel hinab. Und ihr kennt den Hadith, Allah fragt, wer ruft mich an, sodass ich seinen Anruf erhöre? Wer bittet mich, sodass ich ihm gebe? Und wer bittet mich um Verzeihung, sodass ich ihm verzeihe? Die drei Fragen. Jede Nacht. Tayyib. Die eine Gruppe sagt, also von den Gruppen, die sagen, wir können nicht dran glauben, dass Allah zum untersten Himmel hinabkommt. Die eine Gruppe sagt was? Was soll damit gemeint sein, dass Allah zum untersten Himmel herabkommt? Was sagen sie? Der Befehl Gottes. Wunderbar. Die nächste Gruppe sagt was? Die Barmherzigkeit. Die nächste Gruppe sagt was? Ein Engel kommt runter. Und vielleicht gibt es noch andere. Ich meine, das, was ich jetzt weiß, drei verschiedene Ansichten. Sind das drei gleiche Antworten oder sind das drei verschiedene Antworten? Verschiedene. Dann sag mir bitte, welche richtig ist. Deswegen, wenn wir uns uneinig sind, dann gucken wir doch, wie wäre es, wenn wir einfach dabei bleiben, was Allah gesagt hat oder sein Prophet sallallahu alaihi wasallam. Das ist doch, was Einigkeit bringt. Und die Interpretation, die Deutung ohne Beweis, das ist doch, was Spaltung bringt. Und deswegen ist es ein der klarsten Beweise für die Nichtigkeit des Ta'wil. Der Autor sagte, die Vertreter der Deutung des Ta'wil aber stellen, so Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, eine Heimsuchung dar. Denn sie seien die übelsten unter den Philosophen oder Scholastikern und jene, denen am entschiedensten entgegenzutreten sei. Und er sagte, weder verhalfen sie dem Islam zum Sieg, noch vernichteten sie die Philosophie. Also sie haben nichts erreicht. Sie wollten teilweise ihren Verstand und die Scholastik verwenden, um dem Islam zum Sieg zu verhelfen und zu zeigen, dass Islam die Wahrheit ist. Denn ihr wisst ja, die Philosophen, die nicht an Allah und seinen Gesandten glauben, sallallahu alaihi wasallam, sie versuchen durch logische Gedanken, die natürlich letztendlich nicht logisch sind, aber sie versuchen durch logische Gedanken, dich von deinem Iman abzubringen. Und das haben sie, und deswegen haben manche Muslime versucht, die Werkzeuge der Scholastiker zu verwenden, wiederum im Gegenzug dazu, um sie zu widerlegen. Und deswegen sagt, und Sheikh Islam sagt am Ende, weder verhalfen sie dem Islam zum Sieg, noch vernichteten sie die Philosophie. Also weder noch haben sie geschafft. Sheikh al-Islam sagte hier etwas Wichtiges, der Autor sagte etwas Wichtiges hier, dass diese Leute, die Ta'wil machen, die Mu'awwila, diejenigen sind, denen man am entschiedensten entgegenzutreten hat. Das ist sehr interessant, weil wenn nämlich der Grund dafür, Wallahu a'lam, ist derjenige, weil wenn jemand es geschafft hat, dass du nicht mehr an die Eigenschaften Allahs glaubst, so wie sie im Koran stehen, hat er es geschafft, dass dein Iman schwach ist. Weil er hat es geschafft, dass du durch deinen Verstand bestimmte Dinge ablehnst, die Allah gesagt hat. Er hat es geschafft, dass du nicht mehr dich hundertprozentig Allah und seinem Gesandten ergibst. Das heißt, egal was sie sagen, akzeptierst du. Er hat es geschafft bei dir. Und wenn er es einmal geschafft hat, wird er es auch wieder schaffen. Und das zeigt sich übrigens, liebe Geschwister, nicht nur in der Aqidah, sondern zeigt sich auch im Fiqh. Dass der Muslim dann kommt und sagt, diese Regel akzeptiere ich nicht, weil die kann ich nicht nachvollziehen. Wie? Ich soll einen Behälter, aus dem ein Hund geschleckt hat, siebenmal waschen, wofür? Und einmal mit Erde, das macht keinen Sinn. Es reicht doch, wenn du einfach in die Waschmaschine schmeißt und fertig. Versteht ihr? Er fängt an, seinen Verstand zu benutzen, um sich zu rechtfertigen. Genau das gleiche, was er bei der Aqidah gemacht hat. Und schon hat der Shaitan seinen Sieg errungen. Der Autor sagt, ihr Scheinargument aber lautet, dass sich das, was sich hinsichtlich der Eigenschaften Allahs zuerst aufdränge, Allah nicht gezieme. Was drängt sich in Bezug auf die Eigenschaften Allahs gemäß der Mu'awwila auf? Der Tamthil. Denn sie sagen, wir können ihm nicht Angesicht, Hände und Augen und so weiter zuschreiben. Deswegen änderten sie die offensichtliche Bedeutung der Texte und sagten zum Beispiel hinsichtlich der Worte Allahs, قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقَتُ بِيَدَيْ. Er sagt, O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen beiden Händen erschaffen habe? Die sagten, dass der Begriff Hände auf den ersten Blick zu einer Gleichsetzung führe. Was also tun? Wenn wir gemäß dem äußeren Wortlaut daran glauben, so ihre Auffassung, dann erklären wir uns dadurch mit der Gleichsetzung Tamthil einverstanden. Deswegen aber müssen wir hier eine Deutung vornehmen und so weiter und so fort. Und wir sagen zu ihnen ganz einfach, Subhanallah, warum hast du das bei der konkreten Eigenschaft gemacht? Mach das doch auch dann bei der abstrakten Eigenschaft, wie das Wissen und die Barmherzigkeit und die Macht und so weiter und so fort. Zu ihren nichtigen Behauptungen gehört ebenso, dass der Weg der frommen Vorfahren, das ist eine der gewaltigsten und abscheulichsten Argumente und Aussagen, die sie jemals getroffen haben. Und es gibt Verfechter davon bis zur heutigen Zeit. Das heißt, manche haben gesagt, es stimmt, weder der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ta'wil gemacht, also ich meine jetzt die verbotene Form von Ta'wil, noch die Sahaba, noch die Tabi'un, noch die Salaf überhaupt, haben sie gesagt, der Weg der Salaf ist sicherer. Der Weg der Khalaf, das sind diejenigen, die nach den Salaf gekommen sind, ist weiser. Stell dir das mal vor. Der Weg der Salaf ist sicherer, weil sie kein Ta'wil gemacht haben. Aber sie sagen, unser Weg heutzutage ist der weisere Weg von beiden. Gott bewahre. Ich glaube, und ich hoffe, ich spreche da für jeden Muslim, dass der Weg der Salaf den unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam ebenfalls umfasst. Denn er ist der Führer der Salaf. Dass dieser Weg nicht nur sicherer war, sondern auch weiser war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam trug den Koran und die Hadithe in sprachlich reinster Form vor. Und so sind die Worte mit dem in Beziehung zu setzen, was sie beinhalten. Yani jemand, der sagt, man muss Ta'wil machen, der will sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich nicht klar ausgedrückt, deswegen muss ich ein bisschen nachhelfen. Sie aber wandeln die Worte Allahs und seines Gesandten zu einer Bedeutung, die diesen widerspricht. Derjenige aber, der eine solche Abwandlung des äußeren Wortlautes vornimmt, sagt in zweierlei Hinsicht über Allah etwas aus, worüber er kein Wissen besitzt. Erstens, er weist die Bedeutung des äußeren Wortlauts zurück und sagt, diese sei mit den Worten nicht beabsichtigt. Zweitens, er verweist auf eine andere Bedeutung, die dem äußeren Wortlaut widerspricht. Gott bewahre. Yani, versteht ihr, jemand, der Ta'wil macht? Er macht gleich zwei Katastrophen auf einmal. Erstens, er lehnt ab, was Allah gesagt hat. Zweitens, er verweist auf eine andere Bedeutung und auch noch ohne Beweis. Das heißt, er hat zwei Fehler auf einmal begangen. Allah redet von, er hat sich über den Thron erhoben, Istawa. Er sagt, Istawa ist nicht gemeint. Das heißt, er lehnt es ab. Und gleichzeitig setzt er an die gleiche Stelle eine falsche Bedeutung, Istawla, eingenommen, bemächtigt, sagt er, statt erhoben. Das ist der Teil, liebe Geschwister, den wir heute vorhatten, mit euch durchzugehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch segnen. Und wir möchten jetzt, wie gewohnt, am Ende zusammenfassen, was wir verstanden haben sollten aus den Kapiteln, die wir heute inshallah ta'ala durchgenommen haben. Wir haben heute, liebe Geschwister, gesprochen, wir haben angefangen mit dem 14. Kapitel. Und zwar die Bestätigung der Eigenschaften seiner beiden Hände. Wir haben kennengelernt, dass der Beweis dafür im Koran, Sunnah und auch der Ijma' ist. Und dass es genau zwei an der Zahl sind. Und wir haben kennengelernt, wie wir damit umgehen, dass die Hand manchmal im Singular, die Hand Allahs manchmal im Singular, manchmal im Dual und auch manchmal in der Mehrzahl erwähnt wird, dass das alles kein Widerspruch ist und dass die Ahle Sunnah schon immer geglaubt hat, dass es genau zwei an der Zahl sind und keine drei und nicht eins. Dann im 15. Kapitel wurde das noch einmal in anderen Worten ausgedrückt und bestätigt. Im 16. Kapitel haben wir gelernt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jall gelobt hat, gelobt priesen hat durch die Erwähnung seiner beiden Hände, durch die Allah subhanahu wa ta'ala, und auch die Paradiesbewohner machen das, und auch Adam alaihi salatu wasalam antwortete seinem Herrn damit. Das ist eine zweite Form oder eine weitere Form der Bestätigung dieser Eigenschaft des Wesens. Dann im 17. haben wir gesehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala seine beiden Hände weit ausstreckt. Dass sich natürlich daraus ergibt, dass er hergibt und Gaben hat, das ist klar. Aber was wir trotzdem glauben und akzeptieren, ist, dass er wirkliche zwei Hände hat und nicht im übertragenen Sinne. Im 18. Kapitel haben wir erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, also im 25.18 meine ich, dass Allah subhanahu wa ta'ala bei sich ein Buch geschrieben hat mit seiner Hand, in dem drin steht, dass seine Barmherzigkeit seinen Zorn überholt bzw. überwältigt. Und dass das auch wieder ein Hinweis darauf, dass damit eine wirkliche Hand gemeint ist und nicht etwa damit die Macht Allahs oder ähnliches. 19. Dass Allah subhanahu wa ta'ala den Garten Edens mit seiner eigenen Hand gepflanzt hat, was auch wieder ein Beweis dafür ist, dass seine Hand ist und nicht im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Und es kann nicht sein, dass wir die gesamten Ayat alle uminterpretieren müssen, nur weil wir eine andere Vorstellung davon haben. Im Gegenteil, unsere Vorstellung, unsere Aqida, unseren Islam passen wir dem Koran und der Sunna an. Und wir nehmen unseren Islam aus dem Koran und der Sunna und wir passen nicht Koran und Sunna an unserem Islam an. Im 20. Kapitel die Gewaltigkeit der beiden Hände Allahs, und zwar, dass Allah Azza wa Jal, der große und mächtige Subhanahu wa ta'ala, Himmel, die sieben Himmel alle in seiner rechten Hand zusammengefaltet halten wird am Tag der Auferstehung, und in seiner linken Hand wird er die Erde halten, Subhanahu wa ta'ala. Wie groß wird er sein, Subhanahu wa ta'ala? Unvorstellbar. Dann haben wir über die Thematik gesprochen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zwei Hände hat und ob man sagen darf, dass er zwei rechte Hände hat oder ob man sagen soll, dass er eine rechte und eine linke hat oder ob man sagen soll, dass er eine rechte hat und eine weitere Hand hat. Und wir haben gesagt, das ist ein Thema, bei dem es Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten gibt und deswegen darf man nicht jemanden anderes angreifen, wenn er diesbezüglich ein bestimmtes Thema vertritt. Und dass es eben auch in Bezug auf die Aqida manchmal Meinungsverschiedenheiten durchaus geben kann, aber nicht in den wirklich essentiellen Themen. Wenn es das heißt, wenn es hier geht um die beiden Hände Allah subhanahu wa ta'ala, es geht aber nicht um Allah an sich, ob es ihn gibt oder nicht gibt, oder ob wir an seine Eigenschaften glauben müssen oder nicht. Es geht nicht um diese prinzipiellen Angelegenheiten, sondern um ein paar Zweige, das heißt Unterthemen unter diesem wesentlichen großen Thema. Dann haben wir im 22. Kapitel die Bestätigung der Eigenschaft des Angesichtes kennengelernt und dass es dafür zahlreiche Beweise gibt bei Allah im Koran und auch beim Propheten in seiner Sunna, dass Allah ein Angesicht oder ein Gesicht hat, wie Allahu A'lam, wir glauben daran, weil der Prophet davon gesprochen hat. Dann im 23. Kapitel haben wir über die Zufluchtnahme bei seinem Angesicht gesprochen. Und da wollte ich noch etwas vielleicht anfügen. Und zwar, das heißt also, man darf Isti'adha machen bei seinem Angesicht. Man darf sagen, A'udhu bi wajhillah, ich suche Zuflucht beim Angesicht Allahs. Und hier kommen wir zu der Thematik, über die wir schon einmal gesprochen haben, als wir über die sechs Säulen des Iman gesprochen haben im Buch Wegweiser. Und zwar geht es darum, das Schwören oder Zuflucht suchen bei einer Eigenschaft Allahs. Und dann verweise ich nochmal darauf, was wir damals im anderen Buch gesagt haben. Und zwar, wie heißt es, dass die Eigenschaften Allahs, man darf bei, also was überliefert ist, ist, dass man bei ihnen Zuflucht sucht unter zwei Bedingungen. Unter zwei Bedingungen. Die erste Bedingung, dass es sich um eine abstrakte Eigenschaft handelt, eine Ma'nawi-Eigenschaft handelt, eine abstrakte Eigenschaft handelt und nicht um eine konkrete. Das heißt also, du sagst, ich suche Zuflucht beim Al-Abama, oder wenn wir es als Namen jetzt verwenden, ja? Weil der Name beinhaltet auch eine Eigenschaft. Das heißt, du sagst, ich suche Zuflucht beim Al-Abama, beim Barmherzigen und so weiter. Oder ich suche Zuflucht bei der, wie heißt es, bei Allah subhanahu wa ta'ala selbst, subhanahu wa ta'ala. Aber wenn du jetzt über eine Eigenschaft sprichst, die konkret ist, dann sei vorsichtig. Wir kennen nur, dass überliefert ist, dass man bei dem Angesicht Allahs subhanahu wa ta'ala Zuflucht sucht. Warum? Weil du, die Regel lautet, du darfst dann nur Zuflucht suchen bei denjenigen konkreten Eigenschaften, die auf Allah insgesamt deuten. Das heißt, das Angesicht Allahs steht für Allah insgesamt. Es ist richtig, dass das Angesicht Allahs eine seiner Eigenschaften ist. Aber wenn man sagt, das Angesicht Allahs, Wajhullah, dann meint man damit Allah selbst. Und der Beweis dafür ist im Koran al-Karim, sprachlich natürlich, und der Beweis auch im Koran al-Karim, Allah sagte, وَيَبْقَى وَجِهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْكَرَامِ. Allah sagte in der Ayah vorher, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ, alle, die auf ihr sind, alle, die auf der Erde, werden ein Ende bekommen, werden ein Ende erleiden. Es gibt ein Ende für jeden. Aber das Angesicht deines Herrn wird bleiben voller Ruhm und Ehre. Ist damit gemeint, dass nur sein Angesicht bleibt, alles andere vergeht? Nein. Gemeint ist, dass alles vergeht, außer Allah selbst. Richtig? Das heißt also, das Angesicht Allahs weist auf Allahs Wesen und seine Eigenschaften, auf seine Gesamtheit. Und deswegen haben die Gelehrten, Sheikh Uthaymin sagte das auch, rahimahullah ta'ala, dass man, und der Gelehrte sagte das auch in dem Buch Wegweiser, dass man bei Allah, wenn man bei einer Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala Zuflucht suchen möchte oder schwören möchte. Die Regel lautet, du darfst nur bei Allah schwören und Zuflucht suchen. Wenn du aber eine Eigenschaft erwähnst, dann muss es eine Eigenschaft sein, die auf seine Gesamtheit hinweist. Und das ist bei den Konkreten das Gesicht und nicht die Hände und nicht die Füße und nicht die Augen. Das heißt, du darfst nicht sagen, ich suche Zuflucht bei den Augen Allahs. Oder ich schwöre bei den Augen Allahs. Oder ich schwöre bei den Füßen Allahs oder den Händen Allahs. Diese Sache, manche Gelehrte haben ausdrücklich darauf hingewiesen, dass haram ist und verboten ist. Ja? Dieser ist so viel zu dieser Thematik. Und es hängt auch damit zusammen, dass wir glauben, dass Allah ein Einziger ist. Und wenn jemand Zuflucht sucht bei einer Eigenschaft Allahs, dann erweckt das den Eindruck, als würde er einen Unterschied machen zwischen der Eigenschaft und dem Wesen, in dem Sinne, als würde er glauben, dass die Eigenschaft Gott ist. Dass die Eigenschaft, Gott ist. Und das würde dazu führen, Gott bewahre, dass man an viele Götter glaubt. Und wir glauben an ein Wesen mit Eigenschaften und das eine ist nicht vom anderen zu trennen. Was die folgenden Überlieferungen angeht, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, A'udhu bi'azamatik, A'udhu bi'ridak, das heißt, ich suche Zuflucht bei deiner Gewaltigkeit, ich suche Zuflucht bei deiner Zufriedenheit, ich suche Zuflucht bei deinen vollkommenen Worten, so sagen die Gelehrten, damit ist in Wirklichkeit eine Form des Tawassul gemeint. Das heißt, derjenige, der Tawassul macht, der sucht ein Mittel, um sich Allah zu nähern. Und ein legitimes Mittel, ein gesetzliches Mittel, ein erlaubtes Mittel, um sich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern, ist was? Indem man Allah subhanahu wa ta'ala anruft durch seine Namen und Eigenschaften. Das Das heißt, als würde man sagen, O Allah, du Gewaltiger, bitte, suche, bitte gewähre mir Zuflucht. O Allah, du bist doch derjenige, der zufrieden ist mit dem, dass, mit der Tatsache, dass ich mir die Dua mache, deswegen gewähre mir Zuflucht. Das heißt, sie sagen, das ist eine Art von Tawassul und nicht eine Art von, dass man Zuflucht sucht bei der Eigenschaft an sich. Denn das wäre fatal, Gott bewahre uns davon. 24. Die Bitte desjenigen nachzukommen, der beim Angesicht Allahs um etwas bittet. Und hier geht es darum, dass es eine dringende Aufforderung ist, dieser Bitte dringend nachzugehen, sofern jemand zurecht fragt. Das heißt also, wenn jemand kommt und sagt, ich bitte dich bei Allahs Angesicht, gib mir das und das. Wenn er zurecht fragt und er bittet dich bei Allahs Angesicht, dann sollst du dringend dieser Sache Folge leisten, ihm dringend das geben, was er dich gebeten hat. Gemeint ist zurecht. Wenn er zu dir kommt und sagt, gib mir dein gesamtes Vermögen. Ja? Wenn er zu dir kommt und bittet dich um etwas, was ihm auch zusteht, und er erwähnt dabei den Namen, erwähnt dabei das Angesicht Allahs, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Hadith, Sheikh al-Albani sagte, er ist Hassan, mal'unun man sa'ala bi wajhi Allah, wa mal'unun man su'ila bi wajhi Allah, famana'a sa'ilahu ma lam yas'al hajra oder hujra. Verflucht ist derjenige, der bei Allahs Angesicht um etwas bittet, und verflucht ist derjenige, der gebeten wird bei Allahs Angesicht und dann demjenigen, der ihn bittet, nicht das gibt, worum er gebeten hat, solange er nicht etwas Übles von ihm verlangt. So heißt in Subur al-Salam mit Hujra oder Hajra ist etwas gemeint, was sich nicht ziemt, dass man es verlangt von einer anderen Person. 25, wir haben kennengelernt, dass das höchste Geschenk überhaupt ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Angesicht gesehen wird im Paradies. 26, wir glauben, wer ist an den Schleier Allahs über seinem Angesicht subhanahu wa ta'ala, und dass, wenn er diesen Schleier wegnehmen würde, alles verbrannt würde von seinen Geschöpfen subhanahu wa ta'ala. 27, wir glauben an die Eigenschaft der Karahia, die Abscheu, die Abneigung, der Hass, der Widerwillen. Warum? Weil Allah es erwähnt hat. Und es ist eine Eigenschaft der Vollkommenheit und nicht des Mangels, denn sie kommt demjenigen zu, der sie verdient. Dann ist sie gerecht. 28, Eigenschaft, die einen Ausgleich darstellen, denkt an die List, Betrug und diese Eigenschaften, wenn sie in dem Kontext erwähnt werden, den Allah und sein Gesandter erwähnt haben, dann sind sie Eigenschaft der Vollkommenheit. Und wenn sie aus dem Kontext gerissen werden, glauben wir nicht daran, weil es so nicht überliefert worden ist. 29, wir glauben an Allah seine Selbst, an Nafs, weil es dafür zahlreiche Beweise gibt. 26 haben wir gesagt, ist eine Wiederholung. Es ist bestätigt nur, dass die Eigenschaften Allahs alle Eigenschaften der Vollkommenheit sind. Und dann haben wir über den Ta'wil gesprochen und die diesbezügliche Haltung der Ahl Sunnah wal Jama'ah. Das war das 27. Kapitel. Wir haben erklärt, was Ta'wil bedeutet. Dann haben wir einige Aussagen der Salaf in Bezug auf die Eigenschaften Allahs erwähnt und dass sie kein Ta'wil gemacht haben und dass es keine einzige Aussage über sie gibt, dass man Ta'wil zu machen hat. Und zu guter Letzt haben wir verschiedene Beweise kennengelernt, warum der Ta'wil nichtig und falsch ist. Erstens, es gibt keinen Beweis. Zweitens, es ist ein Vorwurf an die Salaf, dass sie die Bedeutung nicht kannten. Drittens, es ist ein Vorwurf, dass die offensichtliche Bedeutung der Ayat falsch ist. A'udhu billah. Das heißt, Allah sagt was und wenn du daran glaubst, ist es falsch. Das wäre ja, als würde das Buch uns in die Irre leiten. Dabei ist das Buch ein Buch der Rechtleitung. Weiterer Beweis haben wir gesagt, weil sie den Wahi, die Offenbarung Allahs subhanahu wa ta'ala, durch ihren Verstand gefiltert verstehen und ihr Verstand ist fehlbar. Wie soll ich wissen, dass du recht hast mit deiner Interpretation? Und zu guter Letzt haben wir gesagt, es genügt uns als Beweis, dass der Ta'wil falsch ist, weil er zur Spaltung der Umma führt und nicht zur Einheit. Zur Einheit führen die Worte Allahs und seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam und das Verständnis des Salaf al-Salih. Alles andere führt zur Spaltung, möge Allah uns davor bewahren. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.